Herzlich willkommen zur Fotophonie, deinem informativen und unterhaltsamen Fotopodcast mit norddeutschem Charme. Die heutige Episode wird unterstützt von Eneloop, professionelle Akkus, vorgeladen und einsatzbereit zur Nutzung. Weitere Details dazu im Verlauf der Sendung. Genug der Vorrede, hier sind deine Moderatoren Frank und Dieter.
Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 169 der Fotophonie. Ich korrigiere Sandra nur ungern, aber sie hat ein kleines bisschen Unrecht. Heute mit mir, Dieter Bethke, aber nicht mit Frank, der ist nämlich auf Island unterwegs, wie ihr vielleicht aus der letzten Folge schon wisst und geahnt habt. Den hören wir dann beim nächsten Mal wieder. Dafür habe ich mir heute wieder den Harald Löffler zu mir ins virtuelle Studio geholt. Und mit dem Harald, da rede ich heute über sein neues Mikrofon und das werdet ihr auch gleich hören. Wir reden über praktische Erfahrungen beim Fliegen mit Fotodrohnen bzw. Koptern und natürlich auch ein bisschen über Lightroom und zwar da über das Lightroom Ingestion Backup und was der Harald und ich so damit anstellen oder wie wir es gerne hätten bzw. was wir empfehlen, wie man das vielleicht machen sollte. So, freut euch mit mir auf eine launige Sendung mit dem Harald. Eigentlich wollten wir nur mal kurz das Mikrofon ausprobieren, das neue vom Harald. Und wir hatten gedacht, so komm, wir reden mal 20 Minuten, eine halbe Stunde. Naja, wenn ihr auf die Anzeige guckt, seht ihr ja, wie lang die Folge geworden ist. Also, viel Spaß damit. Herzlich willkommen. Moin Harald. Hey, schön, dass du wieder da bist, dass wir Zeit haben zu quatschen. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch.
Ja, wunderbar. Wir beide sitzen ja hier jetzt nicht so, zufällig an Mikrofonen. Und dem geneigten Hörer wird auffallen, dass deine Stimme heute mal nicht so klingt wie durchs Telefon aufgenommen, weil wir dich heute mal nicht durchs Telefon aufnehmen.
Genau, und ich bin nicht im Stimmbruch oder so, sondern ich habe einfach mal am Mikrofon geschraubt.
Ja, nachdem du jetzt schon so oft in der Fotophonie zu Gast warst und immer mit dieser leicht, wie soll ich sagen, Substandard-Tonqualität zu uns gekommen bist, über dein, ich weiß nicht, ist das das Original-Apple-Headset gewesen immer?
Korrekt. Ich warte seit Jahren drauf, dass ihr mir ein Mikro schickt, was ihr immer behauptet habt, dass ihr das tun werdet. Und jetzt habe ich halt aufgehört zu warten und habe einfach eins gekauft.
So, das finde ich löblich, dass du dich so einbringst und mit deinem eigenen Geld hier deine Tonqualität verbesserst. Das ist hervorragend. Du weißt ja, wir als armer kleiner Podcast, wir können jetzt hier nicht jeden, der ein paar Mal bei uns ist, mit einem Mikrofon ausstatten. Das geht leider nicht.
Ja, da muss man selber aktiv werden.
Richtig, so, das hast du getan, das finde ich wunderbar. Du hast dir was richtig Schönes gekauft. Erzähl mal.
Schön ist auf jeden Fall das richtige Dings und das ist ja das Einzige, was ich beurteilen kann, nämlich das Aussehen.
Ja, es ist schön schwarz also, das können
Korrekt,
wir schon mal festhalten.
Matt schwarz wohlgemerkt, kein Klavierlack.
Mhm. Ja, das Schöne ist, du hast dich an meine Kaufempfehlung gehalten und von meinem Lieblingsaudiolieferanten ein neues Gerät bestellt.
Sozusagen als Beta-Tester von dir.
Was könnte man auch noch so sagen, wenn man es mit bösen Zungen jetzt hier nicht so äußern wollen würde? Nein, ich finde das ein sehr interessantes Mikrofon. Ich hätte das selber gerne, aber du weißt ja, wie das ist. Wenn man schon was Gutes hat, dann ist es nicht so leicht, einfach das Gute zur Seite zu räumen und was Neues hinzutun. Insofern kam das ja ganz passend, dass du gesagt hast, du interessierst dich für ein gutes Mikrofon. Du willst jetzt mal in ordentlicher Tonqualität aufnehmen. Und hast bei Rode dir ein NT-USB Mini bestellt.
So ist es.
Und das kam ja erstaunlich schnell. Ich glaube, wir haben ja erst vorgestern darüber geredet.
Ja, 2 Tage hat es gedauert, nachdem ich es bestellt habe.
Mhm, cool. So, und heute gleich ausgepackt und an den Mikrofonarm geschraubt.
Genau, der wurde mir auch empfohlen von so einem Podcaster aus Kiel.
Ah, sehr gut. Ja, das sind gute Leute, die aus Kiel.
Kam auch von der Firma Rode.
Den PSA 1.
Korrekt.
Ja.
Und ich hätte sie sogar beide gleichzeitig bestellt, wenn nicht so ein Podcaster aus Kiel mir erst ein anderes Mikrofon versprochen hätte. Und da, eine Stunde, nachdem ich den Arm bestellt habe, dann ankam, kauft ihr lieber doch besser dieses Mikrofon.
Ja, gut, kann ich ja aufklären. Ich wollte dir ja mein gebrauchtes Podcast-Mikrofon erstmal leihen. Ausleihen. Ich habe dir angeboten, es auszuleihen. Das, mit dem wir hier die Fotophonie angefangen haben, das Samson G-Track. Das war das erste Großmembranmikrofon, das ich angeschafft habe fürs Podcasten. Das steht seit einigen Jahren jetzt unbenutzt rum, weil ich es irgendwann durch ein Rode NT1 ersetzt habe, was mir vom Klang her besser gefällt und per XLR angeschlossen werden konnte, ein professionelles Audio-Interface. Das Samsung G-Track ist ein Mikrofon der Klasse USB-Mikrofone, das heißt kein XLR-Anschluss, sondern direkt rein in den Rechner über USB. Das heißt, in dem Mikrofon ist ein Analog-Digital-Wandler drin, der den Schall eben in digitale Signale umwandelt und dann über USB an den Rechner weitergibt. Und dieses Samsung G-Track, das steht hier seit Jahren rum und ich habe es dir angeboten zu benutzen. Und dann hast du gesagt, ja, okay, schick's mir mal, ich probiere es aus und wenn es mir gefällt, kaufe ich es dir gebraucht ab. Was ich eigentlich natürlich attraktiv fand, weil wer macht nicht gerne seine alten Sachen zu Geld? Aber kurz bevor ich es dann wirklich in die Post tun wollte, habe ich nochmal drüber nachgedacht, ob dich das wirklich glücklich macht, weil ich hätte schon ein paar Euro gerne dann am Ende für das Mikrofon gerne von dir gehabt. Und dann habe ich überlegt, dass es dieses schöne neue Rode NT1 Mini gibt, USB Mini. Und das ist nur ein paar Euro teurer als Neugerät, als das, was ich als Gebrauchtpreis für mein Samsung von dir hätte haben wollen. Und ich weiß ja, dass du schwarze Sachen deutlich mehr liebst als silberne oder weiße. Und das alte Mikrofon von mir ist halt ein silbriges, was ich selber nicht tatsächlich nicht so gerne optisch vor der Nase mehr haben möchte. Ich habe auch ein schönes schwarzes hier Mikrofon. Ja, insofern habe ich dich dann nochmal kurz informiert und gesagt, ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen. Bestell dir doch lieber das Neue.
Und ich war natürlich nicht böse über ein schwarzes.
Das habe ich mir gedacht. Ja, freut mich. Sehr gut. Ja, und jetzt ist es angekommen, ausgepackt, eingeschaltet, geht. Und deswegen nehmen wir heute mal kurz einen kleinen Podcast zusammen auf, alleine, um auch ein bisschen Praxistest für das neue Mikrofon zu machen. Finde ich super.
So ist es. Aber du hast mich gerade geschockt. Das ist dir schon klar, oder?
Womit?
Als du gesagt hast, du hast ein schwarzes Mikrofon.
Da weiß ich jetzt nicht, was da jetzt so die Überraschung ist.
Na, wie viele schwarze Geräte gibt es in deinem Haushalt?
Jede Menge.
Okay. Dann gab es das nicht in weiß, lass mich raten, oder?
Dieses, also das NT1, gibt es von Rode wirklich nicht in weiß. Du wirst lachen, ich habe wirklich lange Zeit aus optischen Gesichtsgründen mit dem Rode Procaster Mikrofon geliebäugelt, weil das gibt es in weiß.
Dachte ich mir doch.
Ja, ist es dann aber nicht geworden. Und jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass das hier, weil der Mikrofonarm ist in schwarz, den gibt es auch nur in schwarz. Ist ja leider schwarz glänzend. Naja, gut. Irgendwas ist immer. Und jetzt passt das Mikrofon farblich zum Arm und das ist eine Einheit. Das sieht dann schon ganz schön aus. Die Kabel sind ja auch meistens schwarz, die zum Mikrofon hinführen. Ja,
das außer die hässlichen von Apple.
Ja. Ich habe mir aber auch ein neues Mikrofon gekauft.
Lass hören.
Und zwar eins für Videoton aufzunehmen. Ja, man sieht das ja oft, dass die Leute, die mit Fotokameras jetzt ja rumlaufen und auch Video aufnehmen und oben im Blitzschuh haben sie ja meistens dann ein Aufsteckmikrofon drin, wenn sie ein bisschen Wert auf Ton legen.
Ja, und nicht einfach das Eingebaute der Kamera nehmen.
Genau, das Eingebaute der Kamera ist ja wirklich zu nichts gut, außer um überhaupt irgendein Geräusch unter das Videomaterial zu legen. Die Videoprofis bezeichnen es auch als Dirt Track, was man dann da aufnimmt. Ist einfach nur dazu da, damit man nachher das Videosignal synchronisieren kann über dieses Audiosignal. Aber hören will das am Ende keiner, was die eingebauten...
Das höre sogar ich, dass das scheiße klingt.
...Mikros aufnehmen. Deswegen, wenn man ein bisschen beim Videodrehen ein bisschen Wert auf Ton legt, dann hat man ein externes Mikrofon oder ein externer Rekorder mit eingebauten Mikrofonen dann halt. Und diese Mikrofone werden dann entweder durch eine zweite Person sehr dicht an die Schallquelle herangebracht, zum Beispiel einen Interviewpartner und dann hält man ihm das Mikrofon irgendwie unter die Nase oder außerhalb vom Bild mit so einer Tonangel von oben rein, kümmert sich der Audio-Engineer dann darum. Oder aber, wenn man die Ein-Mann-Band ist, videotechnisch, dann hat man das Mikrofon meistens oben auf der Kamera im Blitzschuh stecken und das ist dann so ein Richtrohrmikrofon oder Shotgun, wie man auf Englisch sagt. Gängigste Art und da habe ich mir tatsächlich jetzt auch nochmal ein neues zugelegt. Ich hatte schon eins, da habe ich mich ein bisschen verkauft damals, also habe ich mich nicht genug informiert. Das alte, was ich habe, ist klanglich sehr, sehr toll, aber es ist sehr ausladend nach vorne und nach hinten raus. Es ist ein sehr langes Rohr und es steht vor allem nach hinten über und wenn dann noch der XLR-Stecker hinten an das lange Mikrofon drankommt, dann hat man das vor der Stirn und dann kann man die Kamera nur noch freihändig vor sich halten und nicht mehr durch den Sucher gucken. Das hatte ich so ein bisschen unterschätzt. Und das habe ich jetzt ersetzt. Dieses bisherige Richtrohrmikrofon habe ich jetzt ersetzt durch ein neues, auch von der Firma Rode. Das hier ist übrigens nicht gesponsert, der Podcast. Nicht von Rode, also auf keinen Fall. Ich bin einfach nur Fan von der Marke und kaufe deren Mikrofone gerne. Ich habe mir jetzt ein Videomic NTG gekauft. Das ist so die neueste Kreation aus deren Hause. Das ist sehr kurz für so ein Richtmikrofon, sehr kurzer Korpus und vollgepackt mit Elektronik und zwar echt schlau gemacht, finde ich. Das ist eines der wenigen Mikrofone, das man entweder analog an einen Rekorder oder eine Kamera anschließen kann, also ganz klassisch mit diesem typischen Klinkenstecker, den man kennt, ne? 3,5 mm Stecker, der in die Mikrofonbuchse an der Kamera reinpasst oder in so einen Audiorekorder. Also ein analoges Signal kommt da raus. Es hat aber auch eine USB-Schnittstelle, dieses Mikrofon. Mit der kann man es mit dem Rechner verbinden. Dann kann man den Akku laden, der in dem Mikrofon ist. Man kann eine neue Firmware einspielen, das Mikrofon über die USB-Schnittstelle. Aber man kann tatsächlich auch darüber Audio vom Mikrofon abgreifen und in eine Audio-Software dann einspeisen. Und das richtig Clevere, was die gemacht haben, wenn man das so betreibt, das Mikrofon, also über die digitale Schnittstelle, dann kann man an die analoge seinen Kopfhörer anschließen und hat gleich eine Monitorfunktion.
Das klingt also cool.
So ähnlich wie dein Mikrofon das für dich jetzt auch macht. Du hast ja im Moment, du sitzt ja vor deinem neuen Mikrofon und hast deinen Kopfhörer, den du jetzt auf den Ohren hast, hast du ja an dein Mikrofon angeschlossen, damit du dich selber und mich hören kannst.
Korrekt.
Das nennt sich ja Monitoren, wenn man das tut, sich selber überwachen. Das tue ich hier auf meiner Seite auch. Und das will man natürlich latenzfrei haben, weil sonst wird man irre, wenn man sich selbst mit einer leichten Verzögerung hört. Das geht gar nicht. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man dieses Monitorsignal, das man sich selber auf die Ohren gibt, dass man das am Mikrofon abgreift direkt. Und das finde ich wirklich, wirklich clever gemacht bei dem Videomic NTG. Wenn ich es auf der Kamera habe, benutze ich die Analogschnittstelle in die Kamera rein. Ich kann es hier auf den Schreibtisch stellen und ich könnte es jetzt fürs Podcasten verwenden oder für Nachvertonung von irgendwelchen Videos, wenn man da ein bisschen Sprecherton drüber legen will über irgendwelche Sachen. Und dann wird es da über die digitale Schnittstelle abgefragt. Also finde ich richtig gut. Und es klingt auch toll. Also es ist ein richtig schönes Mikrofon.
Und über USB könnte ich das auch zum Beispiel an ein iPad anschließen?
Genau das kann man, ja.
Okay, das heißt, irgend so ein Audio-Recorder-Software auf dem iPad und du kannst mobil, solange die Akkus halten, aufnehmen.
Genau. Finde ich sehr lustig, dass du das fragst. Ich bin gerade eben über eine Software gestolpert, die ich schon seit Jahren auf meinen Mobilgeräten drauf habe, also sowohl auf dem iPhone als auch auf meinem vorigen iPad. Eine Audioaufnahmesoftware, die aber quasi so ein, ja, man hat sie mal installiert, mal ausprobiert und dann hat sie so ein Schattendasein gefristet. Also sie ist eigentlich so gut wie nie gestartet worden. Und jetzt bin ich wieder auf sie aufmerksam geworden. Die heißt Ferrite. Also Ferrite. Mhm. Also F-E-R-R-I-T-E geschrieben. Ferrite. Das ist eine Audioaufnahmesoftware. Die ist wirklich gut gemacht. Vor allem ist die fürs iPad geschrieben worden. Also du kannst wirklich mit Fingergesten sie bedienen. Wenn du zum Beispiel in einer Tonspur, die du aufgenommen hast, einen Schnitt machen willst, dann machst du mit deinem Finger über die Tonspur so eine Geste von oben nach unten, so wie wenn du ein Stück Toastbrot schneiden würdest mit dem Finger. Du schneidest wirklich mit der Fingerspitze durch die Tonspur durch und dann entstehen da Schnitte an der Stelle.
Aha.
Also das ist so eine Kleinigkeit, aber insgesamt die Ferrite-Software ist insgesamt auf Touch-Bedienung eben programmiert und ist nicht irgendeine klassische Audiobearbeitungssoftware, die man vom Mac oder von Windows kennt, die man dann eben auf ein tragbares Gerät portiert hat, sondern die gibt es auch nur, glaube ich, auf iPad und iPhone, soweit ich weiß eben. Mit der habe ich jetzt mehr rumgespielt und da bin ich auch auf die Idee gekommen, Mensch, da könnte ich ja auch mal das neue Mikrofon direkt ans iPad anschließen und da das neue Mikrofon einen USB-C-Ausgang hat, also eine USB-C-Buchse und das iPad Pro einen USB-C-Eingang hat, braucht man da wirklich einfach nur ein blödes USB-C-Kabel dazwischen und zack, hat man ein hochwertiges Mikrofon an einem tragbaren Gerät. Ist ganz toll, funktioniert super. Und dann habe ich den Fehler gemacht und habe einen Hub dazwischen gemacht. Ich hatte ja
USB-Hub?
So ein USB-Hub. Ich hatte ja in einer der Folgen der Fotophonie schon mal erzählt, mit dem iPad Pro habe ich mir zusammen so ein paar Zubehörteile bestellt, die ich ausprobieren wollte. Und unter anderem war da der Anker Power Expanse Hub dabei. Der ist eigentlich ganz toll, weil er hat einen USB-C-Stecker. Damit dockt man ihn an das iPad an. Und dann bietet er SD-Karten, Lesegerät, 3,5 mm Kopfhörer, Ein- und Ausgang, also Eingang für Headsets. Also das Original Apple Headset kann man da ranstecken und kann dann darüber Skype telefonieren, FaceTime machen und so weiter. Man kann einen HDMI Ausgang benutzen, sogar 4K mit 60 Hertz. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich habe keinen anderen USB-Adapter bisher gefunden, der 4K 60 Hertz rausholt aus dem iPad. Außer dem originalen von Apple vielleicht noch. Was konnte es noch? Ach ja, hat eine USB-C Eingangsschnittstelle und einen USB-A-Port. Also man ist dann schon mit diesem Anker Power Expanse, ist man schon gut ausgestattet an sich.
Ja.
Es hat nur leider zwei Nachteile, das Anker Power Expanse. Es kann keine SD-Karten lesen, die größer als 32 GB sind.
Mhm, das hatten wir ja, glaube ich, auch schon.
Das finde ich echt schade. Ja, da hat Anker immer noch nicht drauf geantwortet, auf meine Frage, ob das so sein soll oder ob das Gerät kaputt ist oder ob sie da noch was tun wollen oder wie oder was. Aber offensichtlich keine SDXC-Unterstützung. Und wenn ich mein schönes neues VideoMic NTG über USB über den Anker Hub ans iPad anschließe, weil ich nebenher vielleicht auf dem großen Fernseher die Oberfläche sehen will oder sonst irgendwas gerade tue, dann habe ich leider nur digitale Tonstörungen auf der Tonspur. Das verträgt sich irgendwie nicht. Das ist ein bisschen schade.
Egal, ob du es am USB-C und am USB-A-Port anschließt?
Ja. Genau. So, da bin ich in Verbindung mit dem technischen Support von Rode, die hier in Deutschland von einer Firma namens Hyperactive vertreten werden. Ich bin mal gespannt. Im Moment sind wir noch so in der Phase, ja, haben sie denn schon mal dies probiert und jenes? Also noch glaubt man, dass ich vielleicht irgendeinen Bedienfehler hier mache.
Mhm.
Ich habe aber immer wieder Tonproben hingeschickt und gesagt, ja, jetzt habe ich das gemacht, jetzt habe ich das gemacht. Guck mal, es hört sich immer noch verzerrt an und mit Aussetzern und eben verzerrte Töne. Das kann man nicht anhören. Wenn ich das Mikrofon allerdings direkt mit dem iPad verbinde, ist alles wunderbar. Also das Mikrofon an sich ist wohl auf der Schnittstelle nicht kaputt. Aber sobald irgendein Hub dazwischen ist, dann geht's nicht.
Könnten das Timing-Probleme sein?
Maybe, ja, kann alles sein. Aber das kann ich ja nicht lösen. Also da,
klar.
Vielleicht gibt es eine neue Firmware für das Mikrofon. Kann man dann ja einspielen.
Schöne neue Welt. Firmware-Updates für Mikrofone.
Genau, auch das. Jetzt auch sogar das. Ja, ja, bestimmt kann man auch den USB-Hub updaten, wenn man wüsste, wie.
Wenn es vorgesehen ist, ja.
Ja, also ich lasse ihn jetzt mal vom Hersteller updaten. Also ich habe ihn in die Schachtel gepackt und schicke ihn zurück.
Mhm.
Weil das sind zwei Fehlfunktionen und da hört der Spaß dann auf, finde ich.
Da fällt mir gerade was anderes ein. Hast du für dein iPad schon einen Adapter direkt USB-C auf HDMI gefunden, der funktioniert?
Ja, der von Apple.
Okay. Und auf dem restlichen Markt?
Naja, der von Anker hätte das getan, wie gesagt, 4K, 60 Hertz sogar.
Ja, aber der ist ja ein Hub für alles Mögliche. Ich meine jetzt.
Der ist mit in dem Hub integriert gewesen, ja.
Der quasi nur vielleicht sogar ein Kabel von USB-C auf HDMI mit einer bestimmten Länge. Weil das habe ich verzweifelt gesucht und die ich ausprobiert habe, die haben alle nicht funktioniert.
Oh, das ist ja schade. Ja, nee, ich habe mir gleich den Original von Apple bestellt, der tut, und dann habe ich aufgehört, weiterzusuchen.
Klar, aber weiße Adapter sind erstmal nicht meine erste Wahl.
Ja, habe ich verstanden, stimmt, verstehe.
Mhm. Ja gut, ist nicht tragisch, weil ich habe auch so was Ähnliches wie du. Ich weiß allerdings den Hersteller nicht mehr, weil ich schon eine Weile habe, und der HDMI-Anschluss tut auf jeden Fall ohne Probleme.
Ja.
Ich wollte nur was Kleines zum leichter mitnehmen, auch haben, aber gut.
Mhm. Ja, muss man ja auch sagen, erstaunlicherweise, ne? Den Adapter gibt es ja von Apple auch als Lightning-Version. Da kann ich ihn ans iPhone zum Beispiel jetzt noch anstöpseln und dann das Videosignal über HDMI auf einen großen Schirm oder Projektor oder so geben. Das ist ja quasi ein winziger Adapter im Gegensatz zu dem neuen, der für das iPad Pro jetzt eben mit USB-C-Stecker daherkommt. Und der ist auch nicht mehr der einfache HDMI-Adapter, sondern das Ding heißt jetzt irgendwie Digital AV-Kit oder so.
Aha.
Digital AV-Adapter, so heißt er offiziell. Ist ein Riesenklopper vom Gehäuse her, weil du jetzt einen USB-C-Stecker daran hast, um Strom an den ganzen Klumpatsch zu bringen. Dann die Buchse für den HDMI-Stecker und daneben nochmal eine schön große USB-Typ-A-Schnittstelle.
Aha.
Ist ja ganz schön.
Und wo soll man die einstecken?
Naja, da tust du einen USB-Stick rein, wo deine Keynote-Präsentation drauf ist oder wenn es ganz hart kommt, PowerPoint, um das wiederzugeben vielleicht.
Die dann vom iPad quasi angezogen wird,
ja.
Um die Keynote zu holen.
Ja.
Ah, verstehe, okay. Ich habe das Ding noch nie gesehen, muss ich zugeben.
Andersrum könnte ich mir vorstellen, dass du über diese USB-Typ-A-Schnittstelle vielleicht auch den Empfänger von irgendeinem so einer Presenter-Maus eventuell am iPad zum Laufen kriegst, während es auf HDMI das Bild ausgibt.
Da erinnerst du mich an was ich noch ausprobieren wollte, ja? Ob bei meinem USB-C-Hub so ein Empfänger funktioniert mit Keynote. Mhm. Das wäre nämlich ganz nett.
Ja, für dich als Vortragssprecher wäre das natürlich schon cool, ne?
Ja, weil ich mag nicht mich auf mein iPhone verlassen.
Das kann ich gut verstehen.
Vor allem, wenn man eins hat, mit dem man zu viel mit der Drohne geflogen ist mal und dadurch das Ding heiß wurde, was dem Akku nicht so gut bekam.
Okay. War das jetzt kürzlich in Slowenien?
Nein, ich habe schon ganz lang keine Drohne mehr, die das Handy benötigt zum Fliegen. Genau deswegen, weil das dauert immer, bis du das eingestöpselt hast, das Handy richtig in die Halterung gepackt, die App gestartet, den Flugmodus vorher aktiviert, dass keiner anruft, während du am Fliegen bist.
Genau.
Und dann das Display relativ klein, nicht super hell. Das war mir zu blöd. Und als dann DJI mit dem Smart Controller für die Mavic Pro rauskam, war klar, das ist die Lösung, auf die ich eigentlich die ganze Zeit gewartet habe.
Ja. Ja, das sagt Frank ja auch, dass der Smart Controller quasi eigentlich ein Muss ist, wenn man ein bisschen ernsthafter Drohne fliegt.
Absolut. Wenn du das Ding nicht ab und zu zum Spaß benutzt, sondern wirklich mehrere Tage oder sogar Wochen am Stück, jeden Tag x Flüge, dann denkst du da nimmer drüber nach, dass das halt 500 Euro Aufpreis waren. Das hast du nach einem Tag quasi innerlich abgeschrieben, das Geld. Schon allein, weil das Display größer ist, weil es viel heller ist, weil das Ding super in der Hand liegt, weil du einen Gurt dir dran kaufen kannst, um das um den Hals zu hängen. Ich komme ja ganz, ganz ursprünglich mal vom Modellsport und da war das völlig normal, dass man so eine Fernsteuerung eben auch um den Hals hängen kann.
Das ist das, was mich seit Jahren wundert. Also ich selber habe ja keine Drohne, kein Kopter. Kopter muss man ja eigentlich korrekterweise sagen, also Fotokopter. Aber ich beäuge das natürlich, wie fast alle Leute, die ein bisschen was mit Bildaufzeichnung zu tun haben, auch immer so fasziniert interessiert und bin auch immer ganz kurz davor. Jedes Mal, wenn DJI oder ein anderer großer Hersteller einen tollen neuen Fotokopter rausbringt und bewirbt, dann bin ich auch immer ganz kurz davor, die Kreditkarte zu zücken, aber bisher konnte ich mich gerade so immer zurückhalten. Und insofern rede ich ja auch auf den diversen Fotofestivals auch mit den Ausstellern und den Leuten, die da was vorführen. Und schon vor Jahren war einer dabei, der auch so eine richtige, ernsthafte Modellflug-Fernsteuerung vor sich hatte, um diesen Kopter, den er da vorgeführt hat, zu fliegen. Und mit dem habe ich mich unterhalten und er hat auch gesagt, er versteht das auch nicht, dass die Leute alle mit diesem kleinen Fummelkram da zufrieden sind, um ernsthaft Fluggeräte zu bewegen in der Luft. Weil er sagt, erstens sind meistens die Sticks zu kurz und die fassen sich nicht gut an. Zweitens halten die Leute die Sticks falsch, schon mal prinzipiell. Und drittens sagt er, und das versteht er gar nicht, hat keiner einen Gurt an seiner Fernsteuerung, weil man möchte die Fernsteuerung wie so ein Bauchladen eigentlich vor sich haben und die muss hängen bleiben, auch wenn man die Hände wegnimmt. Und ansonsten ist man nicht entspannt genug, um die Flugmanöver richtig zu fliegen. Das war seine Aussage. Ich habe das dann einfach geglaubt und mir angehört und gesagt, ja. Mhm. Gut, ich habe mit Modellsport insofern ein bisschen was zu tun. In meinen Jugendjahren habe ich ein ferngesteuertes Auto bewegt, zackig um den Kurs. Und da hatten wir eine Fernsteuerung, die hatte auch keinen Gurt. Die lag bei mir nämlich so in der Hand, in der einen. Und dann hat man Gas gegeben und der anderen gelenkt an so einem Lenkrad. Das fand ich eigentlich völlig normal. Deswegen wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass man bei Fluggeräten die Funkfernsteuerung lieber so mit einem Gurt vorm Bauch hängen hat. Aber der hat mir das erklärt. Ich fand das sehr schlüssig. Ich habe mir das angeguckt. Und seitdem wundere ich mich bei wirklich jedem Drohnenpiloten, der ernsthaft fliegt und keine Funkfernsteuerung mit Gurt dran hatte.
Ja, also es hängt auch ein bisschen damit zusammen, was man fliegt. Ich selber komme von Modellhubschraubern und da gibt es sehr viele, die auch ohne Gurt fliegen.
Okay.
Was damit zusammenhängt, meiner Meinung nach, dass du mit einem Modellhubschrauber heutzutage, ist ja akkubetrieben, nicht so super lang fliegst. Also je nach Klasse und Akku und so weiter sind es deutlich unter 10 Minuten. Mhm. Und da kann man die Fernsteuerung schon auch gut in der Hand halten. Aber zum Beispiel die Segelflieger oder überhaupt benzingetriebene Flugmodelle, da bist du ja deutlich länger in der Luft unter Umständen und dann ist es natürlich viel bequemer, wenn du das Ding nicht ewig lang halten musst. aber weil du das gerade mit dem Knüppel anfasst.
Ja, aber warte, nee, kurz, da muss ich einhaken. Du gehst jetzt so ein bisschen auf diesen Bequemlichkeitsfaktor und das länger halten können. Ich hatte das so verstanden, dass es ein unterstützendes Element ist, wenn die Fernbedienung in dem Gurt hängt und du die nicht mit der Hand selber sozusagen in der Luft halten musst.
Ja, da wollte ich gerade drauf raus. Es gibt bei den Modellfliegern, vor allem bei den Hubschrauberpiloten, aber vielleicht sogar auch bei den Flächenfliegern, quasi zwei Lager. Die einen, und da zähle ich den, mit dem du dich da unterhalten hast, wahrscheinlich dazu, die fassen die Knüppel mit Zeigefinger und Daumen an. Mhm. Und wollen am liebsten sogar rechts und links neben der Fernsteuerung noch so eine Auflage für die Handflächen haben.
Genau.
Das nennt man Pulssender. Und dann gibt es ganz viele und vor allem in der 3D-Szene, also die 3D-Helikopter fliegen, die steuern nur mit dem Daumen und haben alle vier restlichen Finger von jeder Hand auf der Rückseite der Fernsteuerung. Mhm. Damit kann man nicht so super präzise fliegen, aber dafür sehr schnelle Bewegungen machen, was in dem extremen Modus, wie die Helikopter heute geflogen werden, absolut auch ein Vorteil sein kann. Wohingegen jetzt so Segelflug oder Modellkunstflug, klassischer Kunstflug, wo es auf absolute Präzision ankommt, das mit Daumen und Zeigefinger eher favorisiert wird. Aber so wie du jede Menge Fotografen finden wirst, die für Nikon oder für Canon oder für Olympus oder für Sony plädieren, so findest du im Modellsportbereich Leute, die auf die Pulssender stehen oder eben auf Handsender.
Mhm. Okay, verstehe ich. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es keine Geschmacksfrage ist, sondern so wie du eben gesagt hast, dass es darauf ankommt, was man fliegt und wie man es fliegt, dass man mal den einen oder den anderen Haltungsstil dann bevorzugt.
Also das, was ich vorher genannt habe, dass das eine Vorteile und das andere Nachteile jeweils hat, das ist sicher so, aber es ist auch eine große Geschmackskomponente, glaube ich, im Spiel. Mhm. Vor allem, weil vieles ist ja auch nicht messbar in dem Bereich. Mhm. Ob du jetzt, wenn du mit Daumen und Zeigefinger deinen Knüppel führst, ob das der Grund ist, warum du jetzt ein bisschen sauberer fliegst, oder ob es einfach deine viel, viel bessere Auge-Hand-Koordination ist, das untersucht ja niemand tiefer.
Okay, verstehe ich. Ich frage mal nochmal zwei Dinge nach, die eben gefallen sind. Was ist ein Flächenflieger?
Was mit Tragflächen?
Ach so, das geht nicht darum, dass du eine möglichst große Fläche überfliegst, wie so ein Sprühflugzeug oder sowas.
Nee, sondern jemand, der keinen drehenden Rotor hat, wie beim Hubschrauber oder bei einem Kopter oder so.
Ja, aber eine Schraube, um die Luft zu bewegen und sich da durchzuziehen, haben sie aber schon.
Ja, allerdings sorgt die Schraube dafür den Vortrieb und die Fläche für den Auftrieb.
Genau.
Und okay. Beim Helikopter macht der Hauptrotor ja letzten Endes beides.
Mhm. Ja, verstehe, richtig. Und was ist ein 3D-Helikopter?
Es kommt nicht mal so sehr auf einen Helikopter an. Natürlich, es geht nicht mit jedem Helikopter, aber 3D-Fliegen bedeutet, dass du Figuren machst, die in alle drei Richtungen gehen. Nicht so wie mit einem klassischen Hubschrauber, wo du ja letzten Endes nur Loopings, Rollen und so Immelmann-Turns oder so fliegen kannst, sondern eben auf dem Kopf fliegen, Kufen nach oben oder quasi senkrecht und dann so wie so wie soll man es beschreiben, wie so eine Wippe. Oder ein Kreisel, wo der Hubschrauber mit dem Heck zum Boden zeigt. Und ich glaube, wir verlinken einfach für die Hörer das eine oder andere Video. Wer sich noch nie damit beschäftigt hat, der wird völlig entgeistert sein.
Das stimmt. Kann ich bestätigen, weil du hast mir mal so einen Link zu so einem Video mal geforwardet. Ich bin überhaupt nicht in dieser Flugszene ja drin, aber du hast mir mal eins zu so einem Flugkünstler, würde ich ihn schon nennen, mal geschickt, der mit einem Helikopter Dinge macht, wo ich gesagt habe, bitte, das kann man doch nicht machen. Und vor allem nicht in der Geschwindigkeit. Was tut er denn?
Genau so, ja.
Ja, okay.
Also nur damit da keiner auf den falschen Dings kommt, ich kann das auch nicht. Ich fliege mit einem Hubschrauber so klassisch, aber mehr nicht. Für 3D fehlt mir die Nerven, die Zeit, der Geldbeutel und die Frustrationstoleranz, weil jedes Mal, wenn ich einen Hubschrauber in den Acker gesetzt habe, dann habe ich erst mal eine Weile keine Lust mehr auf das Hobby gehabt.
Und ja, das kenne ich.
So kommst du nie zum 3D-Fliegen. Mhm. Und du musst Simulator fliegen ohne Ende. Also sonst geht es sowieso nicht. Und das macht mir keinen Spaß.
Sonst machst du zu viel kaputt fürs Üben oder was?
Genau. Da komme ich aus dem Ersatzteile kaufen und Schrauben nicht raus.
Ja, ist mit Rennwagen auf der Straße exakt dasselbe. Da ist man auch ziemlich frustriert, wenn man das Ding in den Bordstein gesammelt hat.
Absolut.
Also ich bis zum nächsten Wochenende erstmal nur Einzelteile wieder zusammenflicken muss.
Vor allem als du und ich mit solchen Autos zu tun hatten, da gab es keinen Internethändler, wo du geschwind Ersatzteile bestellt hast, die am nächsten Tag da waren. Für mich hieß das Sparen, aufs Fahrrad sitzen und eine ganz lange Strecke zu so einem Automodellsporthändler fahren und hoffen, dass der dann diese Teile auch hatte.
Ja, für mich hat das immer bedeutet, den großen Robbe-Katalog, den großen Graupner-Katalog durchwühlen. Vielleicht noch irgendwie von einem Dritthersteller, wo der Name mir jetzt nicht mehr einfällt.
Tamiya.
Ja, genau, das kann auch hinkommen. Sich Sachen raussuchen und dann auf Verdacht nach Düsseldorf oder nach Köln fahren, zu einem größeren Modellbauladen und hoffen, dass sie das Teil da haben oder zumindest bestellen können. Okay, kommen wir mal zurück zum Drohnefliegen heutzutage, zum Kopterfliegen. Ja. Inwiefern, ja, wie unterscheidet sich das denn zum Helikopterfliegen? Also muss ich, wenn ich eine Fotodrohne durch die Gegend steuere, muss ich dann eher die schnellen Manöver drauf haben, um Sachen auszuweichen, damit ich nicht gegen was fliege? Oder muss ich eher präzise fliegen und schön sanft und langsam die Bewegung ausführen?
Also langsam und sanfte Bewegungen ist immer gut, vor allem wenn du filmst. Mhm. Aber ob du schnell und enge Manöver fliegen musst, das hängt natürlich davon ab, was du verfolgst.
Was verfolgst du denn so mit deinem Kopter?
Also ich verfolge normalerweise gar nichts. Höchstens mal unser Auto, um einfach irgendwie so was Stimmungsvolles zu machen. Mhm. Aber in der Regel mache ich damit Landschaftsaufnahmen, sowohl jetzt Fotos und auch die eine oder andere Videoaufnahme, aber dann eben, indem ich was überfliege oder einen sogenannten Reveal-Shot, also wo man erst quasi hinter einem Hindernis ist und dann aufsteigt und dann sieht man plötzlich das Bergmassiv oder die Brücke oder was auch immer. Oder dass man einfach nur gerade auf was zufliegt, so eher so ruhige Flugsequenzen, die ich damit mache.
Während des Fluges nimmst du überwiegend Video auf, aber auch, ich glaube, Panoramen aus der Luft geht, glaube ich, auch so also als Fotos, die nachher zusammengestitcht werden. Ne?
Ja, das ist sogar was eine von meinen Haupt- oder was heißt Hauptanwendung, das mache ich relativ häufig, ja.
Und die Videos nimmst du auf, um eben so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Promomaterial für das eigentliche Panorama zu haben. Und wenn du dann ein Begleitvideo schneidest, dass du dann eben auch so, was du eben sagst, hast Stimmungsshots. Also du verfolgst manchmal dein Auto selber sozusagen, um in die Szene reinzufahren und den Betrachter mit reinzuziehen, so nach dem Motto.
Ja, also das Ganze soll in einer AV-Show irgendwann oder in dem Fall Multivision-Show münden und dafür die Filmaufnahmen. Die Panoramen können da sicher auch Verwendung finden, wobei sie dann nicht als Panorama eingebaut werden, sondern eben Ausschnitte aus dem Panorama oder eine Kamerafahrt durch das Panorama. Mhm. Aber die sind eher für Printgeschichten und für Web etc. gedacht, die Panoramen.
Ja. Aber trotzdem, ja, du möchtest, wie du sagst, Print. Also Print bedeutet jetzt nicht, also klar, du würdest sie auch an Magazine lizenzieren, dass sie abgedruckt werden oder so, aber du druckst ja selber und verkaufst direkt quasi aus deiner Hand heraus die Panoramen auf schönem Papier.
Auch, ja.
Und das willst du natürlich irgendwie auch bewerben, schätze ich mal.
Das ist eine Idee, die mir natürlich noch nicht gekommen ist, wie immer.
Was?
Aber
bitte?
Dass da dafür die Videos Sinn machen, hast du natürlich vollkommen recht.
Ja, aber das ist doch, also entschuldige mal, dafür ist Facebook und Instagram doch erfunden worden, damit du als Fotograf so 30-sekündige, hochemotionale Videos machst mit bombastischer Musik, am Ende der Reveal-Shot und das Panorama und dann kommt, bestellen hier bei eyeofthetiger.de für nur x Euro und heute nur 90 statt 900 Euro, weil wir geben fast 100% Rabatt.
Stimmt, ja, und 5 Presets gibt's auch noch dazu.
Ja, die Presets, mit denen das Foto entwickelt, also natürlich die Daten gibt es nicht, aber das Preset, das kannst du für 5 Euro nochmal dazu kaufen. Das gibt's nicht kostenlos, bist du wahnsinnig. Das ist ja auch ein Preset, das normalerweise 99 Euro kostet. Aber wenn du das Panorama kaufst, dann mit 5 Euro Aufpreis kriegst du das Preset dazu.
Und wenn du innerhalb der nächsten 10 Minuten bestellst,
ja, sowieso,
gibt es noch ein Preset gratis.
Genau, aber eins, das du auswählst, nicht der Kunde. Na, ist ja klar. So, aber ein bisschen, also wir haben jetzt ein bisschen Quatsch gemacht, aber im Prinzip läuft es doch so, oder?
Wenn man ein bisschen versierter ist mit diesen ganzen neuen Medien, dann wäre das sinnvoll. Aber ich denke halt immer noch recht klassisch und ich will das Video auf der großen Leinwand sehen und die Bilder.
Ja, auf jeden Fall. Dafür hast du es gemacht und da gehört es auch hin und da ist es bestimmt auch am schönsten.
Ja, aber man muss da ein bisschen ausschlachten, da gebe ich dir schon recht.
Wenn du das Material doch schon hast, dann mach doch auch Eigenpromo und verkauf mehr. Also das ist ja, sag mal, Wie ein Kollege von mir aus der schreibenden Journalistenzunft mal gesagt hat, Junge, wenn du ein Thema am Wickel hast, wenn du dich mit irgendwas auskennst, dann ist das eine Kartoffel. Dann hab ich so, was? Wie, das ist eine Kartoffel? Ja, aus einer Kartoffel kannst du alles machen. Daraus machst du Bratkartoffel, daraus machst du Pommes, daraus machst du Kartoffelpüree, daraus machst du Salzkartoffel und was er noch alles aufgezählt hat. Wenn du einmal was hast, dann mach was raus.
Ja, ja. Ich gebe dir recht.
Kleine Lehrstunde in Eigenmarketing hier gerade, merke ich. Ich sollte dich vielleicht auch mal selber beherzigen.
Das hast jetzt du gesagt.
Ja, die Schuster und die Schuhe, ne? Das kennt auch jeder.
Werbung.
Ja, an der Stelle muss ich mir mal ein bisschen Energie zuführen. Und das mache ich heute in Form von kleinen, schwarzen, handlichen Stückchen. Die sehr lecker. Also wirklich lecker sind. Also klein schwarz, das ist ja fast so wie die professionellen Akkus von Eneloop, die schwarzen AA, also AA, gibt es auch als AAA. Die kauft ihr vorgeladen und könnt die sofort einsetzen, also ready to use. Und die sind auf jeden Fall mit 100% Solarenergie vorgeladen von Eneloop, das heißt sehr umweltschonend, wenn ihr die erwerbt. Und selbst wenn die ein bisschen länger im Laden liegen sollten, bevor ihr die kauft und aus dem Regal befreit, dann sind die immer noch zu mindestens 85% mit Energie gefüllt nach einem Jahr. Das sind die Eneloop Pro, die schwarzen Zellen, die kennt ihr. Jetzt hat uns Eneloop nicht nur diese schwarzen Akkus zum Probieren geschickt, die wir eh seit Jahren verwenden und kennen, also da mussten wir nicht viel probieren, aber vielen Dank für die neuen frischen Akkus, das ist natürlich immer schön. Eneloop hat uns zum Testen auch Ladegeräte geschickt. Also, er merkt schon zwei Stück. Also eins, über das wir auf jeden Fall sprechen sollen, das ist das professionelle Ladegerät aus der Professional-Linie. Es ist also auch schwarz, gut daran zu erkennen. Das wird auch dem Harald also gut gefallen. Das ist das Panasonic BQCC65. Ein Ladegerät mit 4 Schächten, in das man AA oder AAA Akkus einlegen kann. Die kann man alle 4 gleichzeitig laden oder nur 1 oder 2 oder 3. Es hat also eine Einzelschachtüberwachung. Das ist schon mal sehr schön. Es arbeitet sehr leise, habe ich festgestellt, und es wird auch nicht warm beim Laden. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen warm wird, sind die zu ladenden Zellen. Aber auch das wird überwacht und die Akkus werden möglichst schonend geladen. Das macht es sehr, sehr gut. Gespeist wird es aus 230 Volt Netzspannung über so ein Europa-Kabel, also ein Eurostecker oder auch Rasiererkabel genannt. Und das Ladegerät hat an der Seite eine USB-Buchse, über die man Typ-A-Stecker, USB, 5 Volt Geräte laden kann, die man eben darüber so anschließen kann. Zum Beispiel ein Smartphone. So, insgesamt, das Ladegerät ist sehr einfach zu bedienen. Es lädt oder es refresht die Akkus. Diese beiden Betriebsmodi gibt es. Dafür gibt es genau einen Taster oben, den man drücken kann, wenn man eine Runde refreshen will. Das braucht man aber mit modernen Akkus nur zu machen, wenn sie wirklich jahrelang ungenutzt rumgelegen haben und ihr den Verdacht habt, oh, die müssten mal entladen, aufgeladen, entladen, nochmal aufgeladen werden. Also dann macht das so ein bisschen so Auffrischungsdurchgang mit den Zellen. Ansonsten, es ist beleuchtet, hat ein schönes, gut ablesbares LC-Display. Das kann man also auch im Dunkeln prima ablesen. Das ist das professionelle Ladegerät von Eneloop, also von Panasonic, passend zur Eneloop-Akkuserie. Im Kistchen, das wir geschickt bekommen haben mit Sachen zum Ausprobieren und drüber reden, war aber noch ein zweites Ladegerät, über das wir eigentlich, glaube ich, gar nicht sprechen sollten unbedingt, sondern einfach nur Spaß damit haben. Und ich habe damit sehr viel Spaß und deswegen spreche ich jetzt trotzdem darüber. Das ist das zweite Ladegerät, das Panasonic BQCC87. Das ist etwas kleiner, Es ist nicht aus der Professional Line, aber es ist schön weiß und deswegen gefällt es mir. Aber es gefällt mir auch aus vielen anderen Gründen. Es lädt auch 4 Akkus und zwar auch einzeln 2, 3 oder 4 und es macht es auch sehr schonend. Das Tolle ist, es ist ein tragbares Ladegerät. Es ist deutlich kleiner als das schwarze Professional-Gerät. Das kann man gut dabei haben und man sollte es dabei haben und das sage ich dir auch gleich warum. Also es ist ein kleineres Ladegerät. Es kommt nicht mit einem eigenen Netzteil oder einem Netzkabel, weil es holt sich seine Spannung, um die eingelegten Akkus zu laden, aus einem 5 Volt USB-Netzteil. Also das, was man sowieso mehrfach rumliegen hat, wenn man schon ein paar Geräte zu Hause hat. Das finde ich eigentlich ganz clever. Da spart man also ein Netzteil ein in der Produktion, das mit verschickt werden muss und nachher wahrscheinlich doch nur auf dem Schrotthaufen landet, wenn man es nicht mehr braucht. So, aber das ist gar nicht das super Besondere. Das Tolle ist, das Ladegerät verfügt über 2 USB-Ports. Einer davon ist ein Micro-USB-Port und das andere ein normaler Typ-A-USB-Port. Über den Micro-USB-Port versorgt man das Ladegerät mit 5 Volt Spannung, indem man es dann mit dem mitgelieferten Kabel an eine Spannungsquelle, die über einen Typ-A 5 Volt Ausgang verfügen sollte, verbindet. Das kann sogar euer Laptop sein. Wenn der gerade am Netzgerät hängt, dann produziert euer Laptop ja auch quasi Energie auf seinen USB-Ports und da kann man das Ladegerät anhängen und kann gleich mal seine Blitzakkus unterwegs aufladen oder die Akkus für die Stirnlampe oder was auch immer ihr mit Akkus so betreiben wollt. Das ist mal das eine Schöne. Das zweite ist, es hat einen Schalter, einen kleinen Drucktaster, der heißt Push DC Out. Wenn man da drauf drückt, dann wird die USB-A-Buchse von diesem kleinen Ladegerät mit Strom versorgt. Und zwar aus den Akkus, die gerade drin liegen. Ihr merkt schon, wohin das führt. Das Ganze ist also nicht nur ein Ladegerät, es ist auch eine Powerbank, eine tragbare. Und das finde ich eben richtig klasse. Seitdem ich das entdeckt habe, habe ich das Teil eigentlich immer dabei. Ich lade damit unterwegs mein iPhone zum Beispiel auf oder vielleicht mal das eine oder andere mobile Gadget, was ein bisschen Strom braucht. Aber ich habe darin eben auch immer 4 von den schwarzen, von den professionellen Eneloop-Akkus zur Verfügung. Die stecken da ja drin. Und entweder benutze ich dieses Ladegerät eben mal als Powerbank unterwegs oder ich nehme die 4 Akkus, weil sie frisch geladen sind, raus aus dem Ladegerät und tue sie in ein Gerät, das ich benutzen will, wie zum Beispiel Blitz oder Audiorekorder. Und das macht es so vielfältig nutzbar. Man muss seine Akkus ja sowieso in irgendeiner Hülle transportieren. Die fliegen ja nicht lose in der Fototasche rum. Insofern trägt dieses zusätzliche kleine Gerät kaum auf, weil es ersetzt für mich ein Ladegerät, das ich ansonsten mitnehmen müsste, beziehungsweise zumindest mal die Akkuverpackung. Ja, und weil es eben Ladegerät und Powerbank in einem ist und so schön aussieht und auch das passende Kabel mitgeliefert ist, ich mein iPhone, mein iPad oder sonstige Gadgets damit unterwegs aufladen kann zur Not, ist es für mich eigentlich das Highlight aus dieser Kiste, die wir bekommen haben mit Eneloop-Produkten, beziehungsweise mit Panasonic-Produkten. Das wollte ich euch einmal kurz vorstellen hier, damit ihr davon auch mal gehört habt. Ich verlinke das auch in den Shownotes natürlich. Und ansonsten benutzt natürlich am liebsten die professionellen schwarzen Eneloop-Akkus darin. Weil dann habt ihr am meisten Kapazität in eurer Powerbank. Jeder schwarze Eneloop-Akku hat ja 2500 mAh und die gibt er dann ja auch zum Laden ab. So, die 4 Stück braucht man ja nur, um auf die 5 Volt Spannung zu kommen. Also, wunderbare Sache. Ich bin begeistert davon. Das wollte ich euch kurz mitteilen. Und ich glaube, ich esse jetzt hier noch so einen kleinen Energiespender und dann geht's weiter in dem Gespräch mit dem Harald. Sorry für die Unterbrechung, aber ihr hört ja, es musste sein.
Weiter mit der Episode. Wir danken Eneloop für die Unterstützung.
Ja, aber kommen wir zurück zum Fliegen, weil da,
genau.
Du hast vorher was eingesprochen, was du in dem Interview auf der Fotobörse oder Messe erfahren hast, die Sticks sind zu kurz und das kann ich nur unterschreiben. Also der Smart Controller von DJI ist toll, aber die Sticks sind viel zu kurz. Dazu geht er zwar toll in jeden Rucksack, aber wenn du ganz präzise, langsame Richtungsänderungen machen willst, finde ich sie, vielleicht bin ich auch nur zu grobmotorisch, keine Ahnung, finde ich sie zu kurz. Vor allem, weil ich halt aus dem Modellbaubereich komme, wo die Sticks deutlich länger sind. Selbst an den Handsendern, an die ich gewöhnt bin. Und das Schöne ist aber, es gibt für alles einen findigen Menschen.
Bestimmt einen Schwaben.
Na, das habe ich mir jetzt verkniffen, weil die habe ich direkt in China bestellt, die Dinger. Die gibt es nämlich in Europa meines Wissens nirgends zu kaufen. Sie gibt es auch nur in hässlichem Gold.
Schade, dass sie nicht weiß sind.
Gleich hässlich. Auf jeden Fall sind es eben Sticks, die in den Smart Controller passen und die sich in der Länge anpassen lassen.
Mhm.
Und das war eine richtig gute Investition. Das hat zwar gedauert, bis das Zeug aus China da war, aber die mag ich nicht mehr missen.
Ja, aber ich muss so lachen, weil ich genau weiß, was dir das für eine Pein bereitet, dass du die benutzen willst, weil sie einfach einen guten Dienst erweisen, aber optisch für dich die Pest darstellen.
Ja, aber ich habe mich dran gewöhnt. Ich gucke dran vorbei auf Display und dann...
Ja, na klar, red dir das ruhig ein.
Zur Not gibt es einen schwarzen Edding, aber anyway. Es sieht halt schon ein bisschen so, wie soll man sagen, wie so ein... Case-Modding-PC oder so ein Tuning-Auto mit
Frittentheke und verchromten Felgen.
Ja.
Genau. Ja, ja. Aber weil du eben sagtest, naja, die Sticks, wenn sie länger sind, dann geht der Controller nicht so gut in den Rucksack. Ja, aber die sind doch extra abschraubbar. Das ist doch, das, da wirbt DJI doch immer mit, dass das das Coole ist.
Ja, aber wer will das x-mal am Tag machen? Ich nicht.
Ja gut, wenn du den Controller x-mal am Tag brauchst, dann tust du ihn doch nicht immer wieder perfekt in den Rucksack zurück, oder?
Ja, wenn du weiterlaufen musst, trägst du ihn ja nicht in der Hand irgendwo im Gebirge oder weiß der Kuckuck.
Nicht?
Also ich nicht.
Aber da wäre ein Gurt toll, wenn da ein Gurt dran wäre. Dann könnte man ihn einfach um den Hals baumeln lassen quasi.
Ja, aber du musst die Drohne ja eh wegpacken.
Mhm.
Und der Gurt ist eventuell je nach Art des Weges auch ein bisschen, oder wenn der Controller vorne am Hals baumelt, ist vielleicht auch ziemlich blöd, dann schlägt er irgendwo gegen Steine oder so, je nachdem, wo du halt rumsteigst.
Mhm.
Deswegen geht's halt zurück in den Rucksack. Und es gibt ja Rucksäcke, wo die Sticks dranbleiben können.
Ja, ich wollte gerade sagen, oben drauflegen einfach und Deckel drüber, gut ist, muss da auch gehen.
Ja, die Sticks sind halt schon, also dürfen halt nicht irgendwie jetzt Stöße oder sonst was abkriegen. Das wäre eher ungeschickt, weil sich das dann halt auf die Steuerung fortsetzt innen drin. Aber wie gesagt, es gibt Rucksäcke, wo einfach ein spezielles Fach für einen Controller mit aufgesetzten Sticks drin ist und dann ist gut. Also das funktioniert wunderbar.
Ja, ich rede jetzt hier so laienhaft daher. Wie gesagt, ich habe noch nie so einen Controller wegpacken müssen, aber ich habe hier einen Rucksack hinter mir stehen. Der hat zwei Fächer. Das Hauptfach ist, wo man in meinem Fall eben Fotoequipment, Kamera, Objektive, Krimskrams reinmacht.
Mhm.
Oder zur Not, wenn man nicht Fotograf ist, eben seine Klamotten. Und dann hat es obendrauf nochmal mit einem Zwischenboden abgetrenntes Fach für Lebensmittel oder sowas. Ja, weiß ich, was man da rein tut. Kleinkram. Und da würde ich mir vorstellen, wenn ich da jetzt meine Drohne mit transportieren würde, meinen Kopter, dann würde ich den Kopter unten in das Hauptfach irgendwo mit reinpacken und den Controller mit den montierten Sticks einfach oben drauflegen und dann so den Deckel oben rüber werfen von dem Rucksack, die beiden Schnallen locker befestigen und dann würde ich losgehen.
Das wird sicherlich auch funktionieren, aber nach Möglichkeit willst du den Controller halt irgendwo fest drinstecken haben und die Sticks komplett frei, dass da nichts drankommen kann, das dann irgendwie einen Stoß drauf überträgt. Also das ist kein Rocket Science, das ist einfach nur eine Art Schaumstoffkissen, das zwischen die zwei Sticks an der Rucksackwand befestigt ist.
Ah, okay. Na, ich hatte jetzt gerade gedacht, so, ja, so empfindlich, also mich wundert, dass die Sticks und die Mechanik unten oder so empfindlich sind, dass du sagst, oh, die sollen möglichst keine Stöße abkriegen. Dann hätte ich jetzt erwartet, dass schon irgendjemand auf die Idee gekommen wäre, so ein bisschen aus, ich sag mal, Polycarbonat
das
oder einem ähnlichen
Material,
so eine richtige Haube, so eine Schutzhaube oben drüber zu machen.
Das gibt's alles im Zubehörmarkt.
Ah, na,
aber halt nur für die Standard-Sticks.
Mhm. Ja, dann weiß ich ja, was du jetzt als nächstes mal als 3D-Modell entwirfst und dann in China fertigen lässt.
In 3D-Drucker steck, den ich nicht habe. Nee. Wie gesagt, in meinen Rucksack passt es trotz langer Sticks und ich habe sie auf die allerlängste Stellung geschraubt.
Mhm.
Passt perfekt. Und mein Hartschalenkoffer, den ich auch noch für die Drohne habe, da habe ich halt mit dem Messer dafür gesorgt, dass es passt.
Na gut. Wie viele Drohnen hast du denn jetzt schon besessen und verbraucht?
Verbraucht zum Glück noch gar keine, aber ich habe Erfahrung mit 3 Modelle.
Okay, du hast die also 2 immer noch gebraucht veräußern können?
Die eine habe ich nur immer gemietet, wenn ich sie benutzt habe.
Hm.
Und weil, also ich erzähle gleich warum, wieso.
Mhm.
Und die andere steht noch bei mir rum, die muss ich jetzt demnächst endlich mal veräußern.
Bist du auch so ein guter Verkäufer wie ich von Sachen?
Normalerweise verkaufe ich ziemlich flott.
Okay.
Alles, was irgendwie nicht mehr gebraucht wird, kommt unter den Hammer. Aber was die Drohne angeht, weiß ich nicht, warum ich da so lange gewartet habe. Und als ich es dann machen wollte, da fing die Corona-Hochphase an. habe ich gemerkt, alle verkaufen gerade gebrauchtes Zeug und keiner will was kaufen, weil jeder sein Geld zusammenhält.
Mhm. Okay.
Deswegen, ja, im Herbst werde ich das spätestens in Angriff nehmen. Und dann geht die Mavic Air raus.
Mhm. Nee, Air. Also, wer jetzt hier zuhört und sich für eine Mavic Air interessiert, der Harald hat eine rumliegen, die er loswerden will. Das schon mal klar gesagt. So, was war das für eine, die du dir immer gemietet hast und warum?
Eine Phantom.
Ach so, also ja, okay.
Die große weiße.
Ja, ja.
Ich würde mir nie eine weiße Drohne kaufen.
Das war so klar. Aber wenn du sagst,
nein, die
große,
ist mir einfach zu groß eigentlich.
Ja, große weiße Drohne. Also entschuldige mal, die Phantom, als sie rauskam, war eine der kleineren Drohnen. Das war Ding, wo alle Hobbyisten, glaube ich, so richtig angefangen haben zu sagen, oh, jetzt ist es in so einem Ausmaß, also Volumen, angekommen, dass man das tatsächlich auch mal sich zulegen kann und fliegen kann. Weil sonst waren die Kopter ja Hexakopter und Oktakopter, riesig große Monster im Prinzip an der Luft.
Mit Spiegelreflex unten dran.
Mhm.
Und 2-3 riesige Cases und ein Bankkonto, das 20.000, 25.000 Euro.
Genau, ärmer wurde dann schlagartig. Ja. Genau, ja. So, aber oben drüber, über der Phantom, wäre ja, wenn dann noch die Inspire von DJI. Das
ist und dann gibt es noch ein paar andere, die noch über der Inspire sitzen.
Ja, dann sind wir wieder bei den großen Monstern. Aber
ja, nicht mal unbedingt, aber einfach von der Technik und von der Qualität gibt es auch in der Klasse, die vielleicht einen Tick größer wie die Inspire sind, ziemlich krasse Sachen.
Ja, aber die Inspire gefällt mir halt gut, weil ich finde, die sieht mega futuristisch aus von ihrer Form, ist weiß. Und
nee, ist sie nicht mehr.
Nee.
Die Inspire 2 ist dunkel.
Ah, kannst du mal sehen, wie lange ich schon nicht mehr hingeguckt habe in die Produkte von DJI. Aber was ich bei der Inspire cool fand, ist, dass sie dieses Landefahrwerk so ein- und aus, also hochziehen kann.
Ja, das sieht allein schon cool beim Starten und Landen
aus. Genau, einfach das Zugucken, dieser kleine Move sozusagen, den die Drohne dann ausführt und ihr Landefahrwerk so ein bisschen anhebt. Also fand ich immer sehr, sehr attraktiv, so als Spieltrieb.
Und vor allem, ich meine, man kann eine Micro Four Thirds Kamera unten dran machen.
Ja, genau. Beste Drohne überhaupt.
Ja. Ja, nee, also trotz allem ist mir so eine Phantom zu groß und zu sperrig. Und wenn du die in den Rucksack packen willst, musst du jedes Mal die Propeller abmachen.
Ja.
Das ist zwar ein tolles Teil, gar keine Frage, aber war mir einfach zu groß, zu sperrig.
Mhm.
Und dann kam die Mavic Air raus und dann dachte ich, wow, cool, die hat die Größe, die gefällt mir, die kann man auch in die Berge mitnehmen. Ist auch kein schlechtes Teil, aber die Foto- und Videoqualität ist einfach nicht auf dem Niveau, das ich mir gewünscht hätte.
Ja, da muss man sagen, du bist jemand, der ja immer im Hinterkopf hat, dass das Material, was du damit erzeugst, auf einer wirklich großen Leinwand gezeigt werden soll, mit mindestens 4K-Auflösung.
Das Letzteres jetzt nicht, aber einfach auf einer großen Leinwand und auch gedruckt werden soll.
Mhm.
Und 12 Megapixel in 4:3 ist halt schon ein Handicap, weil man für die Leinwand noch kein Thema, aber zum Printen, wenn du erstmal, ich schneide ja die Bilder in der Regel alle in 2:3, weil 4:3 für mich im Querformat einfach nicht geht.
Gefällt dir nicht, ja, ist quasi wie weiß, ja, ich weiß.
Yep. Im Hochformat was anderes, aber Drohnen fotografieren halt im Querformat, bis auf ganz wenige Ausnahmen.
Ja.
Und dann schneide ich von 12 gleich mal 2 Megapixel ungefähr weg. Und dann bleibt halt nicht mehr so wüst übrig, viel übrig.
Mhm.
Und der Sensor ist halt klein und das merkt man den Daten einfach an. Ja, und dann kam eben die Mavic 2 Pro mit einer Kamera ähnlich der Phantom, aber alles zusammenklappbar und auch sonst mit dem Smart Controller etc. wirklich, wie ich finde, ein super Paket. Also ich würde auch heute noch, wüsste ich nicht, gegen was ich das Ding tauschen sollte, stand jetzt.
Ist dieser Smart Controller in dem Flymore-Paket mit dabei?
Nee, das ist was Extras.
Okay.
Du kannst die Drohne entweder mit dem Standard-Controller kaufen oder mit dem Smart Controller oder den Smart Controller nachträglich erwerben.
Mhm.
Und der Preisunterschied ist eigentlich 500 Euro, zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe. Ich weiß jetzt nicht, was sich da getan hat. Der Smart Controller kostet aber 700 Euro einzeln.
Wow.
Und dann hast du halt noch den alten Controller als Backup oder so, aber ich habe dann meine Drohne zurückgeschickt, weil die kam ja erst nur mit dem normalen Controller raus. Und zwei Monate später ungefähr, oder vielleicht waren es auch drei, hat man dann den Smart Controller nachgeschoben. Und sie wollten aber keinen Tausch machen, normaler Controller gegen Smart Controller und 500 Euro Aufpreis. Und dann hat mir sogar der DJI-Mann am Telefon gesagt, wissen Sie was, Sie haben die Drohne doch seit da und da, Sie können die ohne Probleme zurückschicken. Dann sage ich, ja, ich bin die aber schon einige Male geflogen. Ja, das macht nichts. Dann sage ich, aber das ist doch Aufwand für Sie und für mich. Und es wäre doch viel einfacher, ich schicke Ihnen den Controller und 500 Euro und Sie schicken mir einen Smart Controller. Ja, das kann er vollkommen verstehen. Wenn er was zu sagen hätte, so, das hat er nicht wörtlich gesagt, aber sinngemäß, dann wird man das sofort so machen. Aber er kann mir nichts anderes vorschlagen, als ich schicke alles zurück, krieg mein Geld zurück und bestell was Neues. Und so ist dann halt auch über die Bühne gegangen.
Das erinnert mich an meine Geschichte mit dem kaputten Gummifüßchen an dem Mengs-Stativ, wo der Fuß ja sogar abschraubbar ist und man wirklich den Fuß austauschen könnte, aber das Bestellwesen bei dem Distributor hier in Deutschland es nicht vorsieht, dass man ein Einzelteil, ein Ersatzteil irgendwie bestellt oder zurückschickt und ein neues Gummifüßchen kriegt, sondern man muss das ganze Stativ zurückschicken und kriegt ein komplett neues Stativ. Nur weil so ein kleines Ding da unten ab ist. Also, das ist echt irre manchmal.
Und dann gibt es noch amerikanische Firmen, wie in meinem Fall Wimberley. Da hatte ich was bestellt, wo ein Drehgriff dran ist. Und innen drin ist eine Schraube, die dafür sorgt, dass man den Drehgriff nicht komplett abdrehen kann. Mhm. Und diese Schraube innen, die hat bei mir aus unerfindlichen Gründen gefehlt. Also die war nicht mal im Paket, dass sie irgendwie rausgefallen wäre oder so, sondern die war einfach nicht da.
Das heißt, du konntest dauernd aus Versehen den Drehgriff quasi abschrauben.
Genau, das hätte mir passieren können. Ja. Und ich habe dann einfach Wimberley eingeschrieben und gesagt, könnt ihr mir bitte so eine Schraube in den Briefumschlag stecken und zukommen lassen? Nein, auf gar keinen Fall, das könnten sie mir nicht zumuten. Sie bieten mir an, auf dem und dem Weg kann ich das zurückschicken und dann schicken sie mir kostenlos das Teil nochmal in Ordnung zu. Und ich musste dann überreden, gesagt, ich kann selber Loctite auf die Schraube tun und das Ding reindrehen. Mhm. Ja, also wenn ich wirklich damit einverstanden bin, dann schicken sie mir die Schraube. Und dann kam die Schraube und noch ein $50 Gutschein.
Pff, okay, cool.
Bei einem Teil, das $80 gekostet hat. Mhm. Jetzt so ganz grob.
Ja, Mann, Mann, Mann. Ja.
Das ist dann Service.
So kann es auch gehen, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, muss man sonst noch was zum Thema Kopterfliegen wissen?
In der Luft hängen kann man gerade nur, um jetzt mal ein ganz billiges Wortspiel zu bringen.
In der Luft hängen?
Ja, weil du weißt auch, es gibt bestimmte Regeln, die man einzuhalten hat mit den Koptern. Mhm. Und die sind bisher in Europa nur in jedem Land für sich geregelt. Und es sollte eigentlich diesen Sommer eine europaweite Regelung her. Die stand in groben Zügen oder schon mehr oder teilweise sehr recht detailliert fest. Aber dann kam Corona und jetzt gibt es eben noch immer keine Regelung. Mhm. Es gibt deswegen auch noch keinen europäischen Drohnenführerschein. Und wenn der Deutsche abgelaufen ist, dann stehst du jetzt eben da. Verlängere ich nochmal für ein gewisses Geld den Deutschen und habe in kürzester Zeit dann vielleicht das Problem, dass der europaweit gar nicht gilt oder so, weil das steht alles nicht fest, wie die Regelung für das Übertragen von so einer Lizenz oder von so einem Führerschein stattfinden soll. Und jetzt kann man, ich glaube, für Januar oder so ist es jetzt veranschlagt, wann die europäische Regelung kommen soll.
Mhm. Ja, wie sieht die denn aus? Man bleibt am Boden. Es wird nicht mehr geflogen. Punkt. Europa einheitlich. Flugverbot. Punkt.
Tja, wer weiß.
Ja, nee, nein. Natürlich nicht, aber das wäre das Einfachste. Und sehr klar.
So ist es, ja. Was recht wahrscheinlich ist, dass eine gewisse eine Grenze bei 900 Gramm gezogen wird.
Bei 900, aha.
Wenn die Drohne über 900 wiegt, dann braucht jeder, also egal ob kommerziell oder Hobby, einen Führerschein für die Drohne.
Ein Flugschein.
Sozusagen.
Ja.
Dreimal dürft ihr raten, was eine der beliebtesten Drohnenserien, nämlich die Mavic 2 Pro und Mavic 2 Zoom, wiegen.
925 Gramm.
In der Größenordnung, ja. Also auf jeden Fall ganz knapp über 900.
Ja gut, da hatte DJI ja mit einer der vorigen Drohnen, die sie vorgestellt haben, haben sie doch extra so eine gebaut, die ein Gramm genau unter dieser Grenze ist, wo man die Kennzeichnungspflicht erfüllen muss oder irgendwie sowas.
Genau.
Da hatten die ja selber angefangen mit dem Gestenker sozusagen.
Nee, das ist andersrum. Diese europäische Grenze von 900 Gramm, die stand schon länger zur Debatte.
Okay.
Noch bevor die Mavic Mini mit den 249 für die Kennzeichnungspflicht kam.
Ja, okay, verstehe. Ja, gut. Was ich so wahrgenommen habe, ist ja, wo du eben gesagt hattest, mal mit dieser Phantom, die ist ja so sperrig und man muss die Propeller immer abschrauben und das Wegpacken ist so umständlich. Ich glaube, das war also auch der Durchbruch für den, ich nenne es jetzt mal Massenmarkt, also es hat ja nicht wirklich jeder Bürger da draußen inzwischen sich eine Drohne gekauft, aber sehr, sehr viele Leute haben eine. Ich glaube, das war so dieser Moment, als DJI diesen Klappmechanismus eingeführt hat, dass man die Rotorträger-Traversen, dass man die einfach nach dem Fliegen einfach so wieder ans Gehäuse so anklappt, ja, quasi so halb schon drunter rein und auch die Propeller mit verstaut, ohne sie abnehmen zu müssen und so weiter. Das ist ja, glaube ich, ein Wahnsinnskomfortgewinn, mhm, beim Transport sozusagen, also beim Nichtfliegen. Ne?
Absolut.
Ja, okay. Ja, das war auch das, wo ich gesagt habe, so wow, ja, jetzt ist es aber wirklich ganz kurz davor, dass ich auch eine haben möchte. Und dann habe ich mir überlegt, wie oft komme ich mit dem Ding raus, wo komme ich hin und darf ich da fliegen? Und die Antwort war meistens nein, nein und nein. Und dann habe ich gesagt, okay, dann brauche ich keine.
Das ist einer der Punkte, die in der Öffentlichkeit nicht so arg breit getreten werden, habe ich so das Gefühl, weil DJI und andere Hersteller da gar kein Interesse dran haben, dass dieses Thema zu sehr breit getreten wird.
Na sowas. Ja, also ich glaube, ich würde das im Moment, das Blöde ist ja, man muss ja üben mit dem Teil und da geht ja auch ein bisschen Zeit drauf, so. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, wenn man mal wirklich wohin fährt, wo es keinen stört, wo also viel freie Fläche ist, ich sag jetzt mal, ja, Island zum Beispiel oder irgendwie so ein bisschen hier in die skandinavischen Länder oder wenn man es ein bisschen weiter weg, dann Australien, Neuseeland oder so, wenn man da unterwegs ist, wo es auf Deutsch gesagt keinen stört, also niemand sich beschwert, wenn du da fliegst. Und da kannst du dann auch jederzeit, wo du stehst und gehst, das Ding mal kurz aus der Tasche holen, aufsteigen lassen, machst ein paar Landschaftsaufnahmen, packst es wieder weg. Ich glaube, dann würde ich mir eins leihen wollen für die Zeit und sagen so, da nehme ich es mit hin. Nur habe ich dann eben vorher das Fliegen nicht üben können und das ist so ein bisschen doof.
Ja, aber das ist so einfach, da würde ich mir keinen Kopf machen.
Aha.
Ich habe jetzt schon einigen anderen Fotografen Drohnenworkshops oder Coachings gegeben.
Mhm.
Und egal welchen Alters und welchen Geschicks, das Ding ist von der ersten Minute an geflogen worden.
Okay. Ah ja.
Weil du hast vorher gefragt nach dem Unterschied zum Helikopterfliegen.
Ja.
Der ist riesig. Bei der Drohne kannst du zu jedem Zeitpunkt einfach die Finger von den Knüppeln nehmen.
Mhm.
Dann ist gut, wenn du einen Gurt hast, sonst fällt es ja runter, die Fernsteuerung. Aber
vor allem, wenn es die teure ist, der Smart Controller.
Und das Ding bleibt einfach stehen in der Luft, mhm, balanciert sich aus. Je nachdem, in welcher Höhe es sich befindet, guckt es mit der Kamera, dass es auf der gleichen Stelle stehen bleibt. Oder eben mit GPS ganz grob,
ja,
in Anführungszeichen, also verglichen mit dem, was über die Kamera möglich ist. Das ist schon, mhm, wirklich cool.
Ja.
Und bei einem klassischen Hubschrauber, sowohl dem Manntragenden wie auch dem Modellhubschrauber, wenn du die Finger vom Knüppel nimmst, dann bleibt der, wenn er gut eingestellt ist und vorher relativ waagrecht war, bleibt der sicherlich noch eine Weile stehen, aber irgendwann wird er in eine Richtung wegkippen.
Mhm.
Und wenn du da nicht eingreifst, dann war es das.
Mhm.
Das ist so der Hauptunterschied. Wobei mittlerweile auch in den Modellhubschraubern die Steuerungssysteme so sind, dass du einen ähnlichen Modus erreichen kannst wie mit einer Drohne. Also, dass der Hubschrauber sich immer wieder waagrecht ausrichtet und einfach stehen bleibt, wenn du die Finger von den Knüppeln nimmst. Oder meistens ist es so realisiert, dass du so eine Paniktaste an der Fernsteuerung hast, die drückst und egal in welcher Lage sich der Hubschrauber befindet, er stellt sich waagrecht, selbst wenn er vorher auf dem Kopf war, mhm, und bleibt dann einfach stehen. Aber das gibt es erst seit ein paar Jahren ungefähr. Und davor musstest du wirklich, du konntest den Hubschrauber nie aus den Augen lassen.
Ja, also wirklicher Sport.
Yep. Und auch ein Adrenalin-Level, das mit der Drohnengeschichte oder Coptergeschichte nicht zu vergleichen ist.
Ja, obwohl ich hörte davon Leuten, die sehr einen hohen Adrenalinspiegel entwickeln mit ihrem Fluggerät, mit ihrem Copter.
Du meinst, wenn es ins Wasser fällt oder so?
Ja, zum Beispiel.
Da ist was dran, ja. Aber wie soll man sagen, ich denke immer mal wieder drüber nach, wenn ich die Fernsteuerung weglege, während das Ding in der Luft ist, weil ich, was weiß ich, kurz was trinken will oder weiß der Kuckuck, und an die Zeit früher, wo ich nur mit Helikoptern geflogen bin, wo du da nicht mal im Ansatz dran denkst, die Augen wegzunehmen von dem Teil.
Ja. Ich versuche mal eine kleine Überleitung zu einem Thema, was ich mir auch noch durch den Kopf geht heute. Wenn du so mit dem Copter geflogen bist, dann hast du ja Film- und Fotoaufnahmen gemacht. Und was machst du mit denen dann? Also die müssen ja irgendwie aus dem Copter raus. Und wo kommen die hin?
Erstens mal, das raus ist für jemand, also gut, ich habe jetzt nicht super dicke Finger oder so. Ich habe eigentlich relativ kleine Hände und schlanke Finger, aber diese Micro-SD-Karte da raus zu fummeln, da fängt schon das Drama an. Du meinst, in welche Software die dann reingehen, wenn ich dich richtig verstehe?
Ja, also wie ist dein Workflow? Was machst du da? Du bist rumgeflogen, bist jetzt gelandet. Was machst du da mit den Daten, die entstanden sind?
Dann geht die Karte in Laptop oder zu Hause in Rechner. Dann kommt mein schöner Image Ingester.
Ja.
Und lädt das alles runter und stopft es hinterher in Lightroom.
Image Ingester ist jetzt eine Software, die von deinen Kartenlesegeräten die Daten abholt von den Speicherkarten und auf eine Festplatte oder ähnliches transferiert.
Genau, auf das Zielgerät, meistens die interne SSD im Rechner, die Ordnerstruktur dafür anlegt, Jahr, Monat, Tag und so, was man so kennt. Ein sogenanntes Subject oder Jobcode hinten anhängt an den Ordnernamen, einfach damit man außer dem Datum noch was anderes zur Orientierung hat. Die Dateinamensgenerierung erledigt, auch wieder mit Jahr, Monat, Tag und für jede Kamera hat bei mir eine eigene Kennung. Einfach, um schnell zu sehen, woher kommt das Material und B, um doppelte Dateinamen zu vermeiden. Und das ganze Geraffel und gleich ein Ingestion-Backup anlegen etc., alles das macht für mich der Image-Ingester. Ja. Zumindest bis ich irgendwann gezwungen bin, auf Crapalina umzusteigen, weil dann wird er nicht mehr laufen. Und bis dahin muss ich meine eigene Software am Start haben. Kleiner Motivationsschub am Rande. Aber das war nicht deine Frage. Ja, und dann geht es in Lightroom rein und dort wird eben aussortiert, verschlagwortet, bewertet etc. Bearbeitet.
Also dann in Lightroom das Klassische, was man eben mit Fotos und Videos in Lightroom so macht. Ja. Okay, habe ich verstanden. So, mit dem Image Ingester sortierst du also die Dateien, die vom Copter erzeugt worden sind, in eine gewisse Ordnerstruktur und du veränderst den Dateinamen, habe ich verstanden. Du lässt nicht den Originaldateinamen, wie die Kamera oder das Fluggerät sie eben erzeugt hat.
Nein.
Wenn du sagst, danach werden die Bilder dann in Lightroom importiert, dann machst du das vermutlich über den normalen Lightroom-Import-Dialog.
Korrekt.
Okay. Jetzt bist du ja auch Herausgeber eines Lightroom-Newsletters. Also du kennst dich mit der Software gut aus. Sonst würdest du dir ja, glaube ich, das nicht anmaßen, andere Leute zu belehren, wie sie das zu bedienen haben.
Ist das ein Hinderungsgrund?
Nee, nee.
Sich mit was nicht auszukennen und trotzdem ins Internet?
Gut, wenn du die Mehrheit der Leute fragst, wahrscheinlich nicht. Ich persönlich fände es schöner, wenn Leute nur über Sachen reden und schreiben würden, von denen sie was verstehen. Aber gut. Dir ist im Import-Dialog bestimmt schon mal aufgefallen, da kannst du ja auch sagen, soll in bestimmte Ordner gelegt werden und der Dateiname soll geändert werden und so weiter. Das macht Lightroom ja auch. Dafür bräuchtest du eigentlich ja deinen Image-Ingester nicht.
Wenn ich nicht jemand wäre, der das ein bisschen flexibler haben möchte als die paar vorgefertigten Dinge, die Lightroom einem anbietet.
Genau. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass oben im Importdialog es so eine Option gibt, die sagt, legt es auch noch an eine zweite, also eine zweite Kopie an eine andere Stelle von dem, was du jetzt importierst?
Na klar, das ist einer meiner, wie sagt man auf Englisch so schön, Pet Peeves, glaube ich.
Haustiere. Ein Haustier?
Nein, mein Lieblingsmeckergrund, was Adobe bis heute nicht kapiert hat, obwohl wahrscheinlich nicht nur ich ihnen da schon Tonnen von E-Mails geschrieben haben, weil diese Funktion ist komplett nutzlos, so wie sie in Lightroom implementiert ist.
Okay, gut, weil ich frage deswegen so schnäckig, weil ich habe die auch mal benutzt und habe gedacht, ja, das ist ja geil, dann mache ich noch eine externe Platte an meinen Rechner. Und so wie der zum Beispiel die Bilder ja in die interne Struktur auf meiner eingebauten Festplatte vom Laptop schreibt, also Jahr, Monat, Tag und verändert den Dateinamen, so wie ich es haben will und so weiter, davon hätte ich ja gerne eine zweite Kopie, nur eben extern.
Yep.
Dann habe ich ja gleich ein Backup gemacht. Das ist ja super, wenn dann mal der internen Platte was passiert, kann ich ja einfach von dieser externen Platte, die automatisch entsteht, immer wenn ich Bilder importiere, kann ich quasi ja von da eins zu eins die Sachen wieder rübernehmen. Also habe ich das mal ausprobiert. Und hat mir verwundert die Augen gerieben.
Was da für eine Scheiße dabei rauskommt.
Weil das, was auf der externen Platte dann ankommt, sind die Originaldateinamen, so wie sie auf der Speicherkarte waren, auf der Originalspeicherkarte aus der Kamera. Und die Ordnerstruktur ist auch nicht Jahr, Monat, Tag, sondern bestenfalls, wenn man Glück hat, irgendwie das Datum des Tages, an dem man die Daten importiert hat.
Genau, und egal von welchem Tag, an welchem Tag die Bilder aufgenommen wurden, alle von einem Importvorgang landen in einem Ordner.
Mhm, genau.
Das ist schon mal kompletter Mist.
Okay, du findest das Mist. Mhm. Ich war überrascht, dass es nicht so ist, wie ich es mir gewünscht habe. Und es gibt viele Leute da draußen, die, glaube ich, davon überrascht sind. Ich hatte mal mit jemandem von Adobe darüber gesprochen, beziehungsweise ich hatte ihm zugehört. Ich persönlich habe nicht das Gespräch geführt, sondern ich habe ihm zugehört, wie er darüber erzählt hat. Mhm. Und da wurde von Adobe die Meinung vertreten, dass sie das mit Absicht so gemacht haben, weil das würde dafür sorgen, dass man sozusagen eine virtuelle Kopie seiner Speicherkarte hat.
Ja, das ist ja auch okay. Aber wie du vorher, also das ist eine Option und wer das so mag, für den ist es ja gut. Es sollte einfach beide Optionen geben, weil so wie es jetzt von Adobe gemacht wird, heißt es, wenn was schief geht, musst du auf irgendeinem Weg diese kopierte Speicherkarte, nennen wir sie mal, den Ordner, der da angelegt wurde, wieder in die Zielstruktur bringen. Mhm. Völlig unnötig.
Quasi mit einem neuen Importvorgang, so wie du ihn damals auch mit der Originalspeicherkarte durchgeführt hast. Ja.
Genau. Ja. Wenn es aber in Wirklichkeit du eigentlich nur 5 Bilder, die du vielleicht versehentlich gelöscht hast, oder vielleicht sind sie auch kaputt gegangen, was auch immer, 5 Bilder dazu holen willst. Und dann erstmal gucken musst, in diesem riesigen Ordner, wo sind diese 5 Bilder?
Jetzt wird aber ein IT-Profi dir wahrscheinlich sagen, also diese Einlesekopie, die Adobe da macht, dieses Kopieren an einen zweiten Ort, da haben die sich was bei gedacht. Wie gesagt, wohl meines Kenntnisstandes nach war es eben so diese Idee, ja, dann ist es so, als ob du die Originalspeicherkarte noch hättest und kannst, wenn du mal an dein Aufnahmedatum, zum Beispiel, man kann sogar in RAW-Dateien kann man das Aufnahmedatum ja verstellen. Und dann könnte man so zumindest wieder an die möglichst im Originalzustand befindlichen Dateien nochmal rankommen und von vorne anfangen sozusagen. Das ist ja so die eine Idee.
Ja, klar.
Wenn man das haben möchte, was du willst und was ich und die meisten anderen Leute haben wollen, nämlich eine Backup-Kopie der importierten Daten und wenn man was kaputt gemacht hat, schnell wiederherstellen können. Naja, dafür hat man ja normalerweise ein System-Backup von seinem Rechner oder von der internen Platte von seinem Rechner, wo man dann ja reingeht und sagt, okay, ich habe jetzt hier diese 5 Dateien vermurkst in meinem aktuellen Betriebssystem. Ich ziehe jetzt mal die 5 Dateien aus meinem Backup zurück auf die interne Platte und dann ist alles wieder gut. Dafür hat man ja eigentlich Backups, richtige, ernstzunehmende Backups.
Ja, aber jetzt sind wir an einem wichtigen Punkt. Das Backup muss noch gar nicht gelaufen sein in dem Moment, wo du diese Dateien verhunzt hast. Mhm. Weil wenn du zum Beispiel ein Fotograf bist, der viel on location arbeitet und für irgendjemand schnell Bilder zur Verfügung stellen muss, auf einer Messe zum Beispiel, so ist es bei mir öfters der Fall, dann hast du gar nicht die Zeit, das Backup anzustoßen, sondern du machst deinen Import, machst dabei ein Ingestion-Backup und das hätte ich halt gern in einem Schritt schon so, dass beide Strukturen gleich sind. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum ich diesen Image-Ingester benutze. Aber jetzt kommt noch, und das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt an dem Weg, wie in Adobe geht. Adobe kopiert die Bilder von deiner Speicherkarte an den Zielort. Mhm. Sag mal jetzt einfach mal die eingebaute SSD in deinem Rechner.
Ja.
Und macht dann eine Kopie von diesen schon auf den internen Speicher kopierten Bildern an die externe, an das externe Medium oder was auch immer du angibst als, als Zweitkopie-Ablageort. So, dass die Bilder, die bei dir auf dem Rechner gelandet sind, in Ordnung sind, das siehst du, dass sie in Lightroom sich eben verwenden lassen. Ob die Kopie in Ordnung ist, das weiß kein Mensch. Und der einfache und der schlauere Weg, der keinen Zusatzaufwand, aber unendlich mal mehr Sicherheit bietet, wäre, die Bilder werden von der Speicherkarte auf das Sicherungsmedium kopiert und von dort an den finalen Ort. Und wenn jetzt die Bilder in Lightroom gut aussehen, kann deine Kopie eigentlich auch nur in Ordnung sein.
Mhm.
Und der Aufwand ist der gleiche.
Ja.
Aber der Nutzen ist eben viel, viel größer. Und wäre so einfach.
Ja, ich sehe da aber wieder ein Problem tatsächlich. Also ich verstehe, was du sagen willst. Und im Endeffekt, ja, es gibt eine gewisse Sicherheit. Aber die Kopie wird ja zeitgleich im Moment angelegt. Das, was du vorschlägst, würde bedeuten, von der Speicherkarte erstmal auf den, in den meisten Fällen wohl externen Datenträger. Mhm. Da können wir uns an zwei Fingern abzählen. Das wird keine SSD sein, sondern wahrscheinlich eher sowas preisgünstiges, rotierendes noch.
Ja,
Hauptsache viel Platz. So, das würde relativ lange dauern, dahin erstmal die Daten zu transferieren. Und dann müsste sie von da erstmal wieder auf die interne Platte und dann würde erst das Vorschauen erzeugen losgehen und so weiter. Also da,
nee,
da ist der von dir eben skizzierte Kollege, der im Messestress ist und das Zeug schnell an den Mann bringen muss. Aber richtig, naja, dann geht der Puls hoch.
Ja, aber da ist genau der Fehler. Für dieses Ingestion-Backup nimmt man sinnvollerweise unbedingt eine SSD. Hm. Weil da muss ja nicht viel Platz sein. Weil irgendwann läuft ja dann das richtige Backup an, das die Daten sichert. Das Ingestion Backup hat einen Hauptsinn, eben sofort von Anfang an ein Backup zu haben. Und dafür verwenden die Leute, die ich kenne, die sowas machen, eine SSD. Meistens so eine wie nennt man die Dinger? Portable SSD, also möglichst klein, stoßgedämpft, spritzwassergeschützt und so weiter von SanDisk und von wem auch immer es die Dinger gibt.
Samsung T5, T7.
Ja.
Genau.
Und das ist sozusagen ein jetzt fällt mir gerade zufällig der Fachbegriff nicht ein, aber wenn das Ding voll ist, wird einfach das Älteste weggelöscht.
Ja, Ringspeicher.
Weil zu dem Zeitpunkt, wo das weggelöscht wird, ist es eh nicht mehr interessant, weil da sind die Daten längst verarbeitet, gesichert auf anderen Wegen.
Mhm. Also letztendlich ist es nichts, also was du propagierst, ist ja nichts anderes als, man nimmt die Speicherkarte aus seiner Kamera, aus seiner Drohne und tut sie in ein Gerät, eine externe tragbare Festplatte mit Akku, die möglichst nur eine Sache tut, nämlich die Karte auslesen und in sich abspeichern, also ein Image-Tank auf gut Deutsch.
Mhm.
Den befüllt man den ganzen Tag über und dann geht man abends hin und zieht das, was da drauf gelandet ist über Tag, das zieht man ins Lightroom mit dem Importvorgang von Lightroom rein.
Das ist eine Möglichkeit, aber das, was ich propagiere, ist, wenn man die Möglichkeit hat, tagsüber oder auch abends einfach einen Laptop zu verwenden, dass man dann die Speicherkarte in einen Kartenleser steckt, eine Software hat, die auf die externe SSD kopiert, dann auf die interne und dann hat man mit einem Schlag ein Ingestion Backup und kann loslegen. Und das Schöne ist, das funktioniert so blitzeschnell, der Weg von der SSD auf den internen Speicher, dass das ein absolut komplett vernachlässigbarer Zeitvorgang ist.
Wenn es eine SSD ist, gebe ich dir recht, ja. Dann ist es nahezu vernachlässigbar. Also ich mache es meistens so, dass wenn ich meinen Laptop dabei habe, ich zwischendurch über Tag schon mal die Speicherkarten tatsächlich auf die Laptop-Festplatte schon mal rüber kopiere. Einfach nur in einen Ordner, der auf dem Schreibtisch ist. Nichts großartig. Da sammle ich einfach die Karten. Ja, ist eine Karte 1, Karte 2, Karte 3, je nachdem, wie viel ich am Tag importiere. Die tue ich erstmal dahin. Und wenn ich dann abends Zeit habe, dann lasse ich einmal das Lightroom diesen Sammelordner, den ich über Tag befüllt habe, einmal importieren. Das heißt, es ist dann nur noch eine Bewegungsverschiebung der Dateien vom Ordner, der auf dem Schreibtisch liegt, quasi hinein in die eigentliche Bilderablagestruktur, wie ich sie mir auf meiner internen Festplatte aufgebaut habe. So, und da läuft tatsächlich in der Zwischenzeit auch irgendwann bestimmt mal das Time Machine Backup auf eine externe Platte. So, und dann fühle ich mich relativ sicher und gut aufgehoben.
Ist sicher ein Weg, aber hast halt ein bisschen weniger Sicherheit mit eingebaut.
Ja, weil es alles auf demselben Datenträger stattfindet. Das ist das Manko dabei, das ist mir klar.
Das auch, und weil du halt viel händisch machst.
Aber ich habe in den letzten Jahren so viel mit tragbaren Festplatten rumhantiert, mit Image-Tanks. Ja. Mhm. Und sie waren immer zu langsam oder haben sehr unintelligent kopiert. Also sie haben mich echt aufgeregt, auf gut Deutsch. Von da habe ich mir aber das Prinzip angewöhnt, alle Speicherkarten, die ich über Tag irgendwie befülle, dass die erstmal auf einen Datenträger erstmal gesammelt werden und von da wird dann ein Importvorgang abends angestoßen. Weil die größten Datenunfälle, die ich mit Lightroom mir selber produziert habe, war, wenn ich über Tag verschiedene Speicherkarten über Tag schon mal hier die eine, mal da die andere ins Lightroom importiert habe, dann habe ich oft am Abend doppelte Dateinamen erzeugt gehabt oder sonst irgendein Chaos angerichtet, wo ich jetzt heute sage, nee, also ich mache einen Importvorgang pro Tag, ansonsten ist mir das zu kompliziert quasi schon, das richtig zu machen.
Ja, ich habe Speicherkarten-Etuis, wo ganz klar ist, welche Speicherkarte wurde schon importiert und welche nicht. Und ich sammle halt einen Tag über die Speicherkarten, wenn ich mit verschiedenen Kameras unterwegs bin. Mhm. Und dann wird abends einmal dieses Etui komplett abgearbeitet.
Mhm. Ja, verstehe ich. Ja, also so ähnlich mache ich das ja auch, weil wenn ich die Speicherkarte aus der Kamera entnommen habe, dann kommt sie an dem Tag nicht wieder in die Kamera rein. Ich mache halt eine Kopie von dem Inhalt der Speicherkarte auf einen Datenträger. Früher war es eine externe tragbare Platte, ein Image-Tank. Heute ist es die Festplatte vom Laptop meistens schon. Aber ich bespiele die Karte dann erstmal nicht mehr wieder. Erst wenn das abendliche Importieren aller Bilder von dem Tag auf einen Rutsch, wenn das funktioniert hat und mein Time Machine Backup mindestens einmal gelaufen ist von meiner Laptop-Festplatte, also eine Kopie erstellt worden ist, dann nehme ich diese SD-Karten in dem Etui, das ist wahrscheinlich genau wie bei dir, und drehe die wieder rum. Also bei mir ist es so, mir zeigt die Rückseite entgegen und sagt mir, okay, die jetzt nicht benutzen. Und wenn ich die wieder rumgedreht habe, wenn ich das Markenlabel wieder sehen kann, dann weiß ich, okay, die ist jetzt doppelt und dreifach ist die gesichert, die kann ich jetzt wieder formatieren in der Kamera und kann sie wieder benutzen. Und dann kommt die am nächsten Tag dann frühestens wieder zum Einsatz. Ja, das auf jeden Fall.
Aber der Hauptfehler ist, dass du keine Software hast, genauso wenig wie ich, die dir bei jeder Speicherkarte, die du einsteckst, schon anzeigt, ob die Bilder eigentlich schon auf dem Rechner sind oder nicht.
Ja, okay. Das Verrückte ist ja, das macht Lightroom ja eigentlich im Import-Dialog, ne?
Ja, aber nicht sehr zuverlässig.
Genau.
Und nicht, wenn du den Ordner schon umbenannt hast, wo die Bilder drin sind. Ja. Was ja die meisten von uns tun, indem sie eben so einen Jobcode anhängen.
Aber ansonsten hält Lightroom versucht zumindest mitzuhalten, ob es Bilder schon
kennt oder nicht. Ja, klar.
Genau, ja. Ja, aber trotz allem, also mir ist das mit dem Hantieren mit mehreren kleinen Datenträgern am Abend ist mir meistens schon zu fehleranfällig, weil ich dann auch nicht mehr ganz frisch bin. Und vor allem müsste ich dann abends quasi diese große Datenmenge und vielen Datenträger hintereinander und daneben sitzen und immer den Disc-Jockey spielen, im wahrsten Sinne des Wortes, den SD-Karten-Jockey.
Deswegen habe ich ja den Lexa Workflow Reader.
Ja, den nehme ich aber nicht mit auf Reisen. Also ich glaube, nimmst du den mit?
Nee, auf Reisen auch nicht.
Für mich ist das, also ich produziere Datenmengen und mehrere SD-Karten eigentlich nur, wenn ich auf Reisen bin. Wenn ich hier rund um Kiel bin, dann knipse ich kaum eine Karte am Tag voll, wenn überhaupt. Also so, da ist das Problem gar nicht. Aber wenn ich auf Reisen bin, dann habe ich abends auch keine Lust, mich damit so lange mit zu befassen. Und da bin ich eigentlich eben ganz froh, wenn ich über Tag, immer wenn so ein kleiner Datenträger, so eine SD-Karte so mal voll geworden ist, wenn ich die in dem Moment dann schon quasi verarzten kann, und abends im Hotelzimmer dann nur noch den einen Datenträger einmal anschließen muss und sagen so, und alles, was da drauf ist, das importierst du jetzt, leg los, ich gehe duschen oder ich gehe zum Abendessen oder sonst irgendwas. Ich muss da nichts mehr wechseln dann. Mhm. Stück für Stück für Stück, nach und nach. Das ist für mich so ein bisschen der Komfortgewinn an der Stelle, so ein Image-Tank zu benutzen.
Aber auch da wäre es geschickt, wenn du eine Software hättest, die das komplett von Anfang bis Ende unterstützt. Also
ja, das Leben könnte noch schöner sein, okay, aber was soll ich noch groß machen, außer Lightroom sagen, hier ist der Ordner, da ist alles drin von heute.
Nein, das, was du tagsüber machst, das Händische rüber kopieren.
Ja, das ist ja auch nicht viel Aufwand. Das ist ja, in dem Moment ist ja eine Speicherkarte, die habe ich gerade aus der Kamera genommen, ich stecke sie in den SD-Kartenleser und sag Copy, also das ist ja so ein Mausklick, ziehen und fallen lassen.
Ja, klar, aber wenn du das schon organisiert, komplett organisiert machen könntest, wäre es ja viel praktischer.
Okay, da fehlt mir jetzt gerade die Vorstellungskraft, was ich dann noch organisierter machen könnte. Und
na, die müssen ja, die könnten ja gleich in einer passenden Ordnerstruktur landen.
Muss es bei mir nicht. Die Ordnerstruktur entsteht abends. Das macht Lightroom für mich. Da bin ich völlig zufrieden mit dem, was Lightroom macht. Da vermisse ich nichts.
Okay, ja, anyway. Mhm.
Ja, ich verstehe, du hast da ein bisschen anderes System und eine etwas andere Herangehensweise wahrscheinlich an deine Art, wie du Ordnerstrukturen und Dateinamen anlegst, als ich. Ich bin mit den Bordmitteln von Lightroom, die das erzeugen kann, bin ich soweit zufrieden. Du sagst, für das, was du haben willst, brauchst du eine höhere Flexibilität, deswegen setzt du noch eine externe Software vorne dran ein. Ist ja alles fein, ist ja alles gut. Letztendlich machen wir ja aber doch dasselbe. Wir sammeln die Daten erstmal irgendwie ein, formatieren sie vor, in deinem Fall sogar mit Massage der, wie gesagt, Ordnerstruktur und Dateinamen. Ich kopiere sie einfach nur alle in einen großen Ordner und lasse dann das Lightroom-Import drauf los. Am Ende ist das Ganze bei uns im Lightroom-Katalog drin und wir benutzen beide die Funktion Kopie an zweiten Ort nicht.
So ist es.
Ja, weil sie das nicht tut, was du oder ich davon im ersten Moment erwarten würden.
Ja.
Ja, also ich verstehe, was Adobe sich dabei gedacht hat. Ich kann deren Philosophie nachvollziehen, allein mir taugt sie nicht.
Und vielen anderen auch nicht, was ich so mitbekomme.
Ja, und da ist der Punkt, wo ich sage, vielleicht sollte man als Softwarehersteller irgendwann mal auch auf seine Kunden hören und sagen, ja, wir haben da eine mega Idee gehabt, also wir finden sie total super, aber es benutzt sie keiner. Okay, vielleicht ändern wir es nochmal an der Stelle. Weil die Idee mit dieser zweiten Kopie, die ist ja sehr, sehr gut. Sie ist nur jetzt halt gerade so ein bisschen für, sag mal, 99% der Anwender wohl nicht besonders hilfreich ausgeführt.
Ja, plus sehr unsicher einfach. Und wenn man sich mal anguckt, der Import von Lightroom, der sieht eigentlich seit der Version 1 immer gleich aus.
Ja, bis auf den einen Anfall, als sie ihn mal ändern wollten.
Da hüllen wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Aber es sind vielleicht 2-3 klitzekleine Features dazugekommen, wie dass man die Bilder gleich in eine Sammlung stecken kann. Ja. Das ist so das, was mir jetzt gerade überhaupt einfällt.
Ja, und du kannst jetzt ja Presets anwenden, kameraabhängig und ISO-abhängig.
Das ging auf Umwegen schon früher, nur jetzt ist es ein bisschen einfacher gemacht.
Ja, aber auf Umwegen. Umwege ist sowas für dich als Mega-Freak, aber nicht für den, ich sag mal, Normalanwender.
Klar, wobei ISO-abhängige Presets ist auch für die meisten Anwender heute noch nichts, was wirklich wichtig ist.
Was ich daran cool finde, was mir gar nicht am Anfang, als es angekündigt wurde, was es macht, klar geworden ist und was ich glaube ich wahrscheinlich vielen auch nicht aufgefallen ist, dass mit diesen ISO-abhängigen Presets, die angewendet werden, das hat ja vor allem mit dem Entrauschen zu tun, wie stark man den Entrauschenregler nach rechts schiebt. Ja. Bei höheren ISO weiter nach rechts, bei niedrigen ISO nicht so weit nach rechts. Ne? So, jetzt könnte man ja annehmen, ISO-abhängige Presets bedeutet, ich muss jetzt für ISO 200, 400, 600, 800, 1400, bla bla bla, für jede ISO-Stufe muss ich mir jetzt ein Preset machen, damit das ideal und optimal angewendet werden kann beim Import. Dem ist ja nicht so. Das ist ja ein bisschen intelligenter gemacht von Adobe und da muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut an der Stelle. Du machst ja im Prinzip ein Preset mit einem niedrigen ISO-Wert, was du da tun würdest für deine Kamera.
Mhm.
Und du machst ein Preset mit einem relativ hohen ISO-Wert, wo du sagst, das gefällt mir dann ganz gut, wenn das und das so, wenn die Regler so und so stehen für diesen ISO-Wert. Und alles dazwischen interpolieren sie ja.
Ja.
Du musst nicht für jede Zwischenstufe ein Preset für jeden ISO-Wert machen. Das hatte ich erst befürchtet, wo ich dachte, wer will sich das denn antun? Nee, aber es ist ein Startpunkt, ein Endpunkt und dazwischen rechnen sie automatisch die Stufen aus, die da angewendet werden müssen von den Reglerpositionen. Das finde ich ziemlich clever gemacht, das gefällt mir gut.
Ab und zu setzen sich die Fotografen im Lightroom-Team
auch mal durch
gegen die Produktmanager, die nicht fotografieren, durch.
Ja, wunderbar.
Nicht so oft, wie man es gern hätte.
Ja. Du, ich gucke hier gerade auf die Uhr. Wir wollten eigentlich eine halbe Stunde mal quatschen so zwischendurch und das neue Mikrofon ausprobieren. Jetzt haben wir fast anderthalb Stunden über alles Mögliche geredet. War ja sehr interessant. Also ich habe viel über Copterfliegen für den Fotografen erfahren. Was über Lightroom haben wir ausgetauscht. Wir haben uns über Mikrofone und so Sachen unterhalten. Fand ich sehr schön. Einfach mal so zwischendurch. Ich weiß gar nicht, ob wir die Folge jemals ausstrahlen werden. Wir haben ja einfach mal das Audio-Tool mitlaufen lassen, was hier aufzeichnet. Vielleicht ist zur Erbauung von dem einen oder anderen Hörer ja nachher doch ganz interessant, wenn wir es veröffentlichen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich gar nicht dafür vorgesehen. Aber trotzdem müssen wir jetzt mal zum Ende kommen. Ist ja fast länger als eine offizielle Fotofonie-Folge geworden.
Wie es halt immer so ist.
Und das nur für einen Mikrofontest. Ja.
Ja, wir mussten auch gucken, ob das für eine Fotofonie-Folgenaufnahme taugt, dass es so lange durchhält.
Ja, nee, nicht, dass das Mikrofon bei dir heiß läuft oder vom Ständer runterfällt oder so. Altersschwäche schon nach einer anderthalben Stunde. Ja, nee. Ich würde sagen, Burn-In ist hiermit erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube, du kannst das Mikrofon behalten. Es klingt gut, finde ich. Ja. Es ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung zu dem bisherigen Headset-Klang.
Es ist nicht mehr weiß.
Es gefällt dir gut. Also ich glaube, es darf bleiben, oder?
Ich glaube auch.
Schön. Dann können wir uns ja alle auf weitere Folgen mit dir freuen und mit gutem Klang.
Immer gern.
Ja, vielen Dank, Harald, dass du heute Zeit hattest und das spontan so mit mir gemacht hast. Finde ich super. Viel Spaß mit dem neuen Mikrofon und ja, ich freue mich drauf, dich öfter zu hören.
Ich auch.
Bis dann. Mach's gut.
Jo, ciao. Tschüss.
Ja Mensch, wir freuen uns, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn dir die Folge gut gefallen hat, dann schreib uns doch gerne eine kleine Bewertung bei iTunes. Deine Fragen oder Kommentare zu dieser Episode kannst du uns auch gerne per E-Mail an feedback@fotofonie.de senden. Besonders gerne als Audiokommentar mit ungefähr 90 Sekunden Länge, also maximal. Du kannst aber auch einfach auf unseren Anrufbeantworter im Studio sprechen. Dazu haben wir extra eine Rufnummer eingerichtet und zwar die 0431 69 67 1831. Da rufst du einfach an und dann kannst du da drauf sprechen. Anrufbeantworter halt. So, damit gibst du uns dann außerdem automatisch die Erlaubnis, dass wir deine Anfragen, deinen Kommentar oder deinen Audiobeitrag in einer der folgenden Episoden oder auf der Webseite fotofonie.de veröffentlichen. Unter Umständen kürzen wir deinen Beitrag dazu ein bisschen, aber wir werden auf keinen Fall den Sinn entstellen. Falls dein Beitrag nicht veröffentlicht werden soll oder dein Name nicht genannt werden soll, dann lass uns das bitte unmissverständlich wissen, indem du es zum Beispiel einfach sagst oder dazu schreibst. Wenn du diese Folge hier mit deinen Freunden teilen möchtest, dann ist das auch kein Problem. Wir veröffentlichen den Podcast nämlich unter einer Creative Commons 3.0 by NCND Lizenz. Das bedeutet im Detail, wenn du diesen Beitrag hier, also diese Folge, teilen möchtest, dann musst du dabei die Quelle nennen, unseren Namen also. Du darfst keine Veränderungen durchführen und auch keine kommerzielle Verwertung unserer Beiträge durchführen. Als Quelle gibst du also einfach zum Beispiel den Link zu fotofonie.de an. Du kürzt nichts, du fügst nichts hinzu. Ganz besonders spielst du davor, dahinter oder zwischendurch keine Werbung ein. Dann ist schon alles prima. Wenn du irgendwas anderes vorhast, irgendeine andere Verwendung, dann setz dich bitte vorher mit uns in Verbindung und wir klären das untereinander wie vernünftige Menschen. Falls du weitere Informationen zur Creative Commons Lizenz benötigst, findest du diese bei Bedarf auf der Creative Commons Website. Einfach im Internet einmal Creative Commons suchen. Ich glaube creativecommons.com. Alle anderen Punkte zum Datenschutz und zur Verwendung von personenbezogenen Daten findest du auf unserer Webseite unter fotofonie.de und da dann in der Datenschutzerklärung. Ja, vielen Dank für deine Unterstützung und bis bald. Wir hören uns wieder.